Herzlich willkommen beim Moviebreak Podcast. Wir werfen heute einen Blick in die Zukunft, genau gesagt auf das erste Kinohalbjahr 2019. Und mit wir meine ich zum einen unseren hauseigenen Tarotkartenleger und Moviebreak-Chef, den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo.
Sowie unsere menschliche Kristallkugel, den Thomas, der dazu auch bei Moviebreak als Autor aktiv ist und außerdem auf dem YouTube-Kanal Feuer und Filme für gute Kinounterhaltung kämpft. Hallo Thomas.
Hey, hey, jetzt wird's wieder verwirrend mit dem Thomas.
Genau, ich hätte da zwei Vorschläge. Das eine ist, wir nennen Chef Thomas einfach Thomas und dich, Thomas, nennen wir Thomas, wie bei Moviebreak. Oder aber, wir alle drei nennen uns Thomas und haben richtig viel Spaß.
Das wäre auch interessant, ja.
Eure Entscheidung, mir ist es egal.
Ich glaube, ich bin mit Thomas zufrieden.
Ja? Ja. Okay, gut. Ja, wir werfen einen Blick aufs erste Kinohalbjahr 2019. Das ist vollgestopft und weil es so vollgestopft ist, haben wir uns dazu entschieden, das zweite Kinohalbjahr dann in ein paar Monaten nachzuholen. Ja, ich würde sagen, fangen wir direkt an mit dem Januar. Thomas, gehen wir mal durch. Was erwartet uns denn im Januar so?
Ja, leiht mir euer Ohr. Und zwar kommt Robin Hood als erstes, glaube ich, so der erste Blockbuster-Action-Kracher, der, glaube ich, das neue Jahr dann da ist. Und zwar am 10. Januar direkt. Und ich kann gar nicht so viel zu dem Film sagen, aber ihr beide könnt ganz, ganz viel sagen, weil ihr den schon gesehen habt.
Ja, genau. Der lief ja schon im Kino in Amerika. Wird uns so ein bisschen nachgereicht, wie so einige Filme ja in Amerika irgendwie so im Oktober starten und dann kriegen wir die im Januar und so weiter nachgereicht. Was ja auch ein Grund dafür ist, kann man sagen, dass unsere Januar- und Februarmonate kinomäßig immer gar nicht so schlecht sind. Weil in Amerika gilt es ja oftmals, gilt der Januar sehr oft als diese Kinoreste-Rampe, wo eigentlich nur Müll kommt.
Ja.
Und Robin Hood am 10.01. Naja, ist da kein gutes Beispiel, weil ich persönlich fand ihn ziemlich schwach. Also ich habe auch die Kritik geschrieben. So ein bisschen die Action-Variante von Robin Hood, die sexy junge Leute, Batman-Variante von Robin Hood. Ich glaube, wenn man den Trailer gesehen hat oder so ein bisschen die Bilder von dem Film gesehen hat, einfach die Filmstills von Taron Egerton in Klamotten, die überhaupt nicht in diese Epoche passen und so weiter. Und ein Trailer, wo die ganze Zeit Leute mit Bögen durch die Gegend rennen, als wenn sie im Krieg und in Zeitlupe durch die Gegend springen. Der hat, glaube ich, ein ganz gutes Bild von dem Film.
Aber da habe ich direkt eine Frage tatsächlich. Als ich den Trailer auch gesehen hatte, hatte ich so das Gefühl, der Film spielt in einer alternativen Zeit in so einem Steampunk-Universum. Aber das ist gar nicht so, oder wie?
Nein, aber der Thomas hat schon recht. Der Film will einem schon irgendwie weismachen, das spielte halt damals zu dieser gängigen Robin Hood-Zeit. Aber das machte dann gleich am Anfang schon direkt kaputt, wenn man halt sieht, wie Robin Hood in den Kreuzzügen unterwegs ist und die Gegner dann wirklich so Pfeil- und Bogen-Bazookas plötzlich haben. Ja. Nach den ersten Szenen, die halt noch in der Heimat spielen, sieht man dann wirklich so Action-Szenen, die mich tatsächlich an so Call of Duty mit Pfeil und Bogen erinnert haben.
Absolut. Der Film will schon so ein bisschen seinen eigenen Stil evozieren. Also ich habe mich total erinnert gefühlt an den King Arthur-Film von Guy Ritchie, aber King Arthur von Guy Ritchie spielte halt auch in einem Fantasy-Universum. Das war ein eigenes Universum. Und am Anfang vom Robin Hood-Film, ich spoilere hier jetzt nicht, es ist einfach nur Voice-Over, wird im Prinzip gesagt, das hier ist das ist die richtige Geschichte und vergesst alles andere und das ist die neue, die coole Variante und so weiter. Und im Presseheft steht zum Beispiel auch sehr, sehr deutlich bei dem Film, es ist halt eine ganz eigene, super coole Vision einfach von den Machern. Und ich glaube, das wollten die damit auch so ein bisschen reinbringen, dass sie halt in Sachen Kostümdesign, Setdesign und auch Inszenierung sich an sehr modernen Filmen orientieren, aber trotzdem dieses Mittelalterliche trotzdem noch mit reinbringen wollen. Was ich grundsätzlich gar nicht schlecht finde, wenn du versuchst, eine eigene Vision durchzuhauen bei dem Film. Mir persönlich hat das nur überhaupt nicht getaugt bei dem Robin Hood, weil es so nichts Halbes und nichts Ganzes war.
Ja, also da habe ich schon keinen Bock mehr auf den Film, weil wenn sie was Alternatives machen wollen, dann wirklich auch richtig, so wie gerade auch schon angesprochen worden ist, in einem alternativen Setting oder in einem Fantasy-Setting. So,
dann ist es. Also ich muss gestehen, was ich halt schade fand, ich glaube, Domas, wir beide haben dem Film nur vier Punkte gegeben,
ja.
Ist, ja, dass ich schon gesehen habe, was die vorhatten. Es gibt immer wieder so Szenen, die erinnern tatsächlich an unsere Gegenwart, so an Proteste, ja, an so Aufläufe, aber der Film macht daraus nichts. Dazu fand ich ihn visuell auch eher schwach, der hat so viele Momente, wo man echt grandiose Szenen hätten draus machen können, aber die verpuffen so im Nirgendwo. Und dazu muss ich auch sagen, der Film ist dumm, aber auf eine nicht unterhaltsame Weise dumm.
Das stimmt.
Also es ist so ein kleiner Mini-Spoiler, aber der ist relativ am Anfang. Und zwar, wie halt Jamie Foxx, der Little John spielt, halt der Kompagnon von Robin Hood wird. Im Prinzip ist das genauso wie beim Robin Hood-Film mit Kevin Costner auch Morgan Freeman. Nach dem Motto, hey, du hast mein Leben gerettet, ja, jetzt schulde ich dir was. So ähnlich ist es aufgebaut. Nur damals mit Morgan Freeman und Kevin Costner war es halt eben, das war's, okay, ich schulde dir was. In der neuen Fassung ist es dann so, dass Little John ihm halt sagt so, ich helfe dir jetzt, weil wir müssen halt gegen den Kapitalismus vorgehen. es ist total bescheuert.
Okay. Ja. Gut. Ich glaube, dann sollte man sich den Film, also keine Empfehlung von uns, so. Vielleicht
ich glaube tatsächlich zum Abschalten, wenn man mal, man muss ihn wahrscheinlich im Kino sehen, ich glaube mal zum Abschalten für so 2 Stunden nebenbei laufen und mit ein paar Freunden ein Bierchen trinken, ich glaube, dann ist es schon okay. Also es gibt die Ansätze, die ganz nett sind, und es gibt halt auch einfach Momente, die in meinen Augen unfreiwillig dann sehr viel Spaß gemacht haben, durchaus. Also ich würde nicht komplett davon abraten, den zu sehen. Ich würde mir halt nur nicht im Kino anschauen, und ich würde auch nicht sagen, dass die Erwartungen hoch sein sollen.
Ja, also da gehe ich mit Thomas mit. Ich würde sagen, wenn er halt irgendwann mal auf Amazon Prime oder Netflix zu sehen ist und ihr habt abends nichts vor, dann guckt euch ihn an, und vielleicht habt ihr da 2 kurzweilige Stunden, aber im Kino lohnt sich der nicht. Und das haben ja auch die meisten amerikanischen Zuschauer sich gedacht, denn der ist ja echt gefloppt.
Mhm. Ja, absolut.
Nutzt die Zeit lieber, um War of the Arrows zu gucken, aus Südkorea, aus dem Jahr 2011, den immer noch wenige kennen, aber der eine absolute Empfehlung ist in dem Genre.
Den schreibe ich mir direkt auf, den kenne ich mich nicht.
Okay, dann gehen wir weiter, oder?
Ja.
Dann würde am 17. Januar Glass folgen. Wer kann da ein bisschen mehr erzählen, weil ich habe Split nicht gesehen.
Ja, Glass ist das Sequel von Split. Und Split ist ja überraschenderweise das Sequel von Unbreakable. Und wer jetzt aufschreit und sagt, oh mein Gott, er hat gespoilert, Leute, selbst schuld. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass sich noch jemand überrascht zeigt, dass Split ein Unbreakable-Sequel war. Ja, es kommt dazu, dass Bruce Willis, Samuel Jackson und James McAvoy aufeinandertreffen. Es gab jetzt schon viele Trailer, die mir durchaus gut gefallen haben, die aber natürlich offen lassen, was genau uns da erwartet. Es hat irgendwas mit einer geheimen Forschungseinrichtung zu tun, es hat was wahrscheinlich mit Rache zu tun. Das ist das, was man über Glass sagen kann. Großartig besetzt, und ich habe so das Gefühl, auch wenn ich Split jetzt nicht so dolle fand, aber ich habe das Gefühl, dass der M. Night Shyamalan langsam aber sicher aus seinem Tief zurückkommt.
Das muss ist so eine man, Sache, die... Ja. Entschuldige.
Nee, halt muss man Split gesehen haben? Was denkt
ja.
ihr?
Also, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv.
Okay. Ja. Gut. Ich denke schon... Ich hab Split im Flugzeug gesehen, und es war so ein perfekter Film dafür, obwohl ich sagen muss, weil Split kam ja allgemein recht gut an, und dann habe ich mir angeguckt, und ich fand ihn halt relativ langweilig, muss ich ehrlich gestehen, auch wenn es ein paar Sachen gab, die ich ganz interessant fand, und der Twist damals, dass das halt alles in diesem Unbreakable-Universum spielt, da hat M. Night Shyamalan halt mal wieder so eine richtige Punktlandung irgendwie hingekriegt. Ne? Also er hat mal wieder einen Twist gemacht, wo alle Leute dachten, voll geil. Das ist auch eine interessante Idee. Ich muss aber ehrlich sagen, ich werde ihn mir anschauen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran, dass das was Besonderes wird irgendwie. Der Zug ist bei M. Night, finde ich, irgendwie abgefahren. Also ich, wie gesagt, allein auch schon, weil ich Split auch nicht so doll fand, glaube ich, dass uns da ein recht typischer Superheldenfilm erwartet irgendwie, der vielleicht sogar ein bisschen übermäßig melancholisch, prätentiös werden könnte, wenn M. Night dann wieder voll auspackt und so. Also, ich hoffe das Beste, aber ehrlich gesagt, ich glaube da nicht dran.
Ich glaube schon, dass er sehr Shyamalan-esque, nenne ich es mal, wird, dass er sehr langsam wird, sehr ruhig erzählt, dass er natürlich nicht
Ja.
vergleichbar ist mit den Superheldenfilmen, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren vorgesetzt bekommen haben. Ich bin aber irgendwie schon interessiert, denn auch wenn mir Split nicht gefallen hat, fand ich die Grundprämisse echt ganz interessant. Und ich hoffe halt einfach mal, dass es mal wieder ein Bruce Willis-Film ist, der gut ist.
Das
Ja,
wär's.
denn Bruce Willis ist ja in letzter Zeit nicht so häufig im Kino und wenn, sind es halt so Nulpen wie Death Wish. Und irgendwie schlägt mein kleines Herz ja doch noch ein bisschen für den guten alten Bruce Willis und deswegen sag ich Glass, machet Brutze. So.
Ich glaube, das könnte interessant sein, wenn sie das tatsächlich so wie im Trailer komplett, also durchziehen im Film. Dass halt die Prämisse ist, alle glauben nicht an Superhelden, aber sie sind theoretisch Superhelden und Superbösewichte. Und das entfaltet sich dann so. Ich glaube, da habe ich Bock drauf.
Glaubt ihr denn, dass Glass auch wieder so einen Mega-Twist hat?
Hoffentlich nicht. Also, ich sehe es kommen irgendwie, dass M. Night sich, naja, verpflichtet fühlt, das am Ende nochmal reinzubringen, weil er das ja immer ganz gern macht. Und weil vielleicht viele Zuschauer es auch einfach grundsätzlich erwarten nach Split. Ich glaube aber, wenn das dann in so eine forcierte Richtung geht, dass jetzt halt ein Twist sein muss, dann kann der gar nicht vernünftig funktionieren. Ich glaube, bei Split hat es ja gerade so gut funktioniert, weil ihn keiner erwartet
Ja.
hat. Weil keiner mehr erwartet hat, dass M. Night überhaupt noch überraschen kann. Deswegen hoffe ich, er pfeift einfach drauf.
Ja, ich hoffe ja nicht, dass dann zum Schluss irgendwie rauskommt, dass dann noch andere Filme von ihm mit in dieses Universum gehören. Weißt du, dann kommt dann,
Visit zum
ja
Beispiel.
genau, oder Science oder so. Oder am Ende kommt raus, James McAvoy war ein Geist oder so. Das
Die ziehen danach alle in ein gemeinsames Haus und dann wird das eine Sitcom.
Das fände ich geil, muss ich gestehen.
Das hätte
Ja.
Potenzial.
Okay, habt ihr noch was zu Glass?
Nee.
Gut, dann würde ich mal den nächsten Film reinreichen, der am 24. Januar startet. Da starten einige interessante Filme und zwar ist das Ralf Reichts 2. Ich glaube, im Deutschen heißt der Ralf Reichts Chaos im Netz. Und den habe ich.
Ich glaube tatsächlich nur Chaos
Oder
im
nur
Netz,
Chaos im
oder?
Netz, ja, ich bin mir
Ja.
unsicher. Ja, ich durfte ihn schon sehen. Aha,
Oh.
ja, ich bin ein toller Typ, ich weiß. Und ich fand den ersten Teil amüsant, fand ihn aber auch irgendwie sehr ermüdend. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich aus dieser Idee, die sie hat, dieser Grundidee genügend rausgeholt haben, auch wenn der Film letztlich kurzweiliger Spaß war. Und ich kann nur sagen, Ralf Reicht 2 hatte auch seine Makel, ich fand ihn aber durchgängig besser als seinen Vorgänger.
Das finde ich überraschend. Also ich fand den ersten, ich mochte den ersten echt gern. Und ich fand den Trailer zum zweiten, der war so doof. Also der hat mir überhaupt nicht get Ich habe den gesehen mit den ganzen Disney-Prinzessinnen.
Das ist tatsächlich,
Und mir hat das
ja.
überhaupt nicht getaugt. Aber ich habe dann auch, wie du sagst, ich habe so viele positive Stimmen zu dem Film gehört, also ich freue mich richtig
Also,
drauf.
was man sagen muss, ist, die Geschichte ist non-existent. Die ist halt, die passt auf eine Briefmarke. Das, wenn sie noch dreimal gefaltet wurde. Ja, also Ralf und diese Vanellope, die brauchen halt für Vanellopes Spiel ein neues Lenkrad und gehen halt ins Internet und kaufen eins auf eBay und müssen dann feststellen, ey, verdammt, wir brauchen Geld. Und dann haben sie halt eine gewisse Timeline, bis sie halt im Internet dieses Geld verdienen müssen. Und ja, dann machen sie halt das Internet unsicher. Und diese von dir erwähnte Disney-Prinzessin-Szene, die auch vorab schon oft genannt wird, ist tatsächlich grandios. Weil sich da Disney
Aha.
wirklich selbst über sich selbst lustig macht. Und
Okay, dann hat vielleicht das Marketing-Team einfach so ein bisschen daneben gehauen.
das kann durchaus sein,
Also.
aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe dieses Jahr im Kino durchaus viel gelacht, aber bei dieser Disney-Prinzessin-Szene habe ich wirklich, glaube ich, mit am lautesten gelacht. Es ist nicht die stärkste Szene im Film, aber ich werde natürlich jetzt nicht sagen, was es da noch für tolle Szenen
Nein,
gibt.
bitte nicht.
Ich sag nur so viel, es gibt eine Mid-Credit-Scene, die grandios ist, weil sie da dieses alte Thema thematisieren, wo ist denn die eine Szene aus dem Trailer hin? Ja, das war ganz großartig. Und es gibt eine Gesangsnummer, die wirklich toll ist. Dazu muss ich sagen, ich hasse es normalerweise, wenn die anfangen zu singen. Da bin ich gar kein Freund von. Aber wenn halt Vanellope in einem Videospiel ist, wo sie eigentlich nicht hingehört, und sie singen über dieses Videospiel und es ist so eine Art Videospiel wie GTA, dann hat auch der Stu seinen Spaß.
Okay.
Klingt interessant, ja.
Ich finde es übrigens recht komisch, dass Ralf Reichts irgendwie im November in den USA gestartet ist und bei uns jetzt ist im Januar, weil eigentlich...
Aber das ist doch meistens mit den Disney-Filmen.
Ja, so. Aber auch nur bei Disney. Normalerweise diese großen Produktionen starten ja eigentlich relativ zeitgleich. Und es lag ja...
Also ich weiß noch, die Animationssachen da, Pixar und so weiter, haben wir auch,
waren alle,
auch alles immer
alle
so spät. Vorher,
genau.
Unglaublichen 2 mussten wir ewig drauf warten. Auf, ich weiß noch, auf Alles steht Kopf mussten wir ewig
ja,
warten.
Ja, das lag daran, weil die Filme kamen, während hier im Sommer irgendwie kamen, ne? EM oder WM war, ja. Oder Olympia oder sowas. Ja. Ja. Gut.
Ja.
Dann machen wir weiter. Ebenfalls am 24. Januar startet Creed 2. Thomas, was sagst du dazu? Willst du den gucken? Freust du dich?
Ich freue mich tatsächlich, weil ich Creed 1, anders als viele andere bei uns in der Redaktion, sehr gut fand und total Bock darauf habe, Michael B. Jordan da wieder in dieser Rolle zu sehen und irgendwie dieses Rocky-Feeling wieder aufzunehmen, was ich durchaus hatte in Creed. Und es geht halt auch um, deswegen sagt der Titel ja, ist ja schon Legacy, also es gibt halt wieder den legendären Kampf, den Rückkampf quasi, zwischen dann Drago und Johnson in dem Fall. Also da habe ich Bock drauf.
Und was sagt dein Sparringspartner?
Ich glaube, das ist cool.
Meinst du mit mir? ich kann ganz wenig nur zu sagen. Ich habe Creed 1 nämlich immer noch nicht gesehen. Ist noch eine meiner Filmleichen. Ich will ihn immer sehr, sehr gern sehen und ich finde auch, der zweite sieht vielversprechend aus, aber ich bin auch nicht der größte Boxfilm, Sportfilm-Fan. Also es gibt ein paar Sportfilme, die ich cool finde und ich habe auch nie so wirklich die Rocky-Filme gesehen. Deswegen kann ich dazu leider sehr wenig sagen.
Ja.
Aber ich will es gerne sehen.
Das ist schon, das ist ein guter Ansatz. Damit kann man arbeiten.
Was sagst du denn zu Creed versus
Drago? Ich muss gestehen, ich habe Creed 1, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, nicht so toll gefunden. Und habe ihn dieses Jahr auf Netflix nochmal nachgeholt. Und da hat er schon ein bisschen was gewonnen. Also es ist immer noch kein Film, für den ich jetzt morden würde, aber ich fand ihn erheblich besser als bei der Erstsichtung. Bin dementsprechend auch auf Teil 2 gespannt, weil ich gerne wissen möchte, wie sie halt vor allem jetzt Rocky 4 da einbinden mit. Aber es ist definitiv jetzt nicht der Film, auf den ich mich 2019 total großartig drauf freue. Das nicht. Ich bin neugierig. Mehr aber auch nicht.
Da ist okay. Wahrscheinlich der nächste in dieser Reihe von den 24. ersten Starts etwas, worauf man sich vielleicht noch ein bisschen mehr freuen kann, obwohl Suri, hast du ja auch schon gesehen, ne? The Favorite.
Ja. Das ist mein Favorite.
Was du alles schon gesehen hast.
Ja, The Favorite habe ich schon gesehen und ich will es kurz machen. Es ist oder war einer der besten Kinofilme für mich dieses Jahr. Also, okay. Ja, ganz großartiger Film vom Yorgos Lanthimos, den ich ja sowieso sehr verehre. Der hat zuvor so grandiose Filme gemacht wie Dogtooth, Lobster oder Killing of a Sacred Deer. Und The Favorite handelt von Königin Anne, die, ich glaube, im 17. Jahrhundert, ich weiß nicht mehr genau, halt in England regiert und die Gicht hat sie befallen und sie ist bipolar. Und ihre beste Freundin leitet im Prinzip halt die royalen Geschäfte. Und dann taucht eine Verwandte der Königsfreundin auf, die sich versucht einzuschleichen halt in die Gunst der Königin. Und das ist ein ganz herrlicher Film. Unglaublich komisch, dabei unglaublich gnadenlos den Figuren gegenüber. Und ja, wer den Yorgos kennt, der weiß, worauf er sich einlässt. Wobei er diesmal tatsächlich den Darstellern gesagt hat, ihr dürft Emotionen zeigen.
Das finde ich gut.
Ja. Ja, genau, weil ich konnte nämlich mit Lobster nichts anfangen, weil er mich nicht transportieren konnte in diese Welt. Und
das ist ja auch so schwer für einen
Humor. Deswegen freue ich mich auf The Favorite, weil der Trailer sah schon großartig aus und dieses Setting gefällt mir auch sehr. Ich habe da total Bock drauf.
Ja. Ich stimme da absolut zu. Ich habe mit dem Yorgos auch so meine Probleme. Ich finde ihn stilistisch unheimlich toll, Aber ich habe beim Lobster auch Probleme gehabt, mich da irgendwie, wie du schon so schön formuliert hast, davon transportiert zu werden. Und Killing of a Sacred Deer fand ich teilweise grandios und teilweise hat auch das mich ein bisschen kalt gelassen. Also, ich freue mich trotzdem sehr auf The
Also,
Favourite.
The Favourite, der ist teilweise schon sehr emotionsgeladen, das muss man sagen. Und ich glaube, alleine das macht ihn wahrscheinlich zum perfekten Yorgos-Einsteigerfilm.
Sehr gut.
Ja? Also, klare Empfehlung, Kritik kommt von mir die Tage wahrscheinlich. Wenn sie nicht schon da ist, je nachdem, wann dieser Podcast online geht. Gut, dann schließe ich meinen Januar ab. Ebenfalls am 24. Januar kommt Beautiful Boy mit Steve Carell und Timothée Chalamet oder Kamelle.
CC.
Okay. Und guess what? Den habe ich auch schon gesehen. Und auch bei dem Film muss ich sagen, es war einer der besten Filme des Jahres für mich.
Kann ich mir vorstellen, weil ich fand den Trailer, also den ersten Trailer, der rausgekommen ist, den fand ich schon sehr ergreifend und sehr, sehr nah irgendwie. Also du hast wirklich das Gefühl, da ist eine sehr intime Geschichte, die erzählt wird. Und vielleicht kannst du es direkt bestätigen, aber das, darauf hoffe ich.
Nein, Beautiful Boy ist ein astreiner Action-Thriller.
Ach so, gut. Na dann, dann guck ich sie nicht.
nee, wirklich, das war ein sehr ergreifender, emotionaler Film, der ohne Scheu halt von dieser Drogensucht erzählt und dabei aber niemals halt versucht, so diese Mitleidsromantisierung zu verfallen. Ja, und der auch ganz klare Worte für ganz klare, ja, ich sag mal, Worte findet dafür, dass er einfach sagt, so eine Drogensucht ist eine Krankheit. Und da hilft nicht einfach, dass der Junge dann irgendwie gedrückt wird und dann ist alles gut, sondern das ist ein ewiger Kampf. Und dafür findet der Film sehr klare Worte und schöne Bilder. Und die beiden, pardon, die beiden Hauptdarsteller spielen famos. Ich will aber noch erwähnen, dass die Nebendarstellerin Maura Tierney, die kennt man aus der Serie The Affair oder Der Dummschwätzer, da spielt sie die Ex-Frau von Jim Carrey, auch famos ist und die hat mit einer der besten Szenen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich möchte die jetzt aber natürlich auch nicht hier erklären oder nacherzählen. Deswegen nur einfach, guckt euch Beautiful Boy an, der wahrscheinlich in den Kinos untergehen wird.
Ja, hört sich gut an.
Ja, danke.
Also nicht, dass er in Kinos
untergeht. Nee, das hört sich nicht so gut an. Nee, ich bin
Okay.
gespannt, ich bin gespannt.
Dann wechseln wir doch in den Februar, oder?
Gern.
Und zwar direkt am 7. Februar starten ja zwei Kracher und einer, wo ich mir unsicher bin. Fangen wir mit den Krachern an.
Das Ulk, das
Und zwar der
Ulkige
erste
ist,
wird.
das sehe ich auch so, aber ich
Ja.
glaube, wir meinen bei Unsicherheit zwei verschiedene Filme.
Jetzt bin
Vermutlich,
ich
ja.
ja.
gespannt.
Genau, also der erste wird sein Drachenzähmen leicht gemacht 3.
Ich freue mich da mega drauf. Also, ich hab die Serie und so weiter, da gibt es ja eine Serie von, das habe ich alles nicht gesehen. Ich habe nur die ersten beiden Filme
Ich habe die
gesehen.
Serie gesehen, ich habe ein kleines Kind.
Und
Sorry.
ich habe gehört, die soll auch gar nicht schlecht sein, aber ich
Ja,
fand
ist
den
sie,
zweiten
tatsächlich, ja.
Film halt richtig, richtig gut. Der hat mich total überrascht damals, wie emotional der mich wirklich mitgenommen hat mit der Story. Und ich finde es unheimlich toll, dass die so sich scheinbar so unfassbar viel Zeit lassen zwischen diesen Filmen. Es ist ja ewig her, dass der zweite gekommen ist und obwohl das so ein riesen Merchandise-Ding ja auch irgendwie ist und ich habe große Hoffnungen da rein, auf jeden Fall. So von den animierten und Animationsfilmen, die so kommen nächstes Jahr, ist das auf jeden Fall mein Most Wanted, würde ich sagen.
Genau, meine auch. Und ich glaube, ich werde noch mal emotional mehr gepackt durch die Serie, weil ich tatsächlich diese Figuren jetzt schon über das ganze Jahr oder auch das letzte Jahr schon irgendwie mit begleitet habe und wie die sich entwickelt haben und natürlich auch viel, viel mehr weiß, was in dieser Welt jetzt schon passiert ist und dass das Ganze jetzt zusammenläuft. Also natürlich musst du die Serie für den Film nicht gesehen haben, aber es gibt noch mal mehr obendrauf einfach. Und der Trailer oder auch die Trailer, die jetzt rausgekommen sind, die waren schon großartig. Der Humor ist wieder irgendwie toll. Und der Stil, dieser Animationsstil, den sie da jetzt haben, der war ja im zweiten schon wirklich, wirklich gut. Also auf einem richtig starken Niveau. Und ich finde, die haben sich da nochmal gesteigert. Also da habe ich total Lust drauf und Bock drauf. Und werde auch mit meinem Sohn dann im Kino sitzen.
Schön.
Ist der dafür nicht ein bisschen zu klein?
Nein.
Okay.
Also nein.
Groß, der ist großer Drachenzähmen-Fan.
Du hältst das aus.
ja, Mir geht's ähnlich. Also, ich fand den, was ich beim ersten großartig fand, war, dass der so unglaublich mutig war und einfach mal dem Helden, ja, der verliert sein Bein. Und ich fand es so unglaublich schön, wie selbstverständlich dieser Film mit dieser Behinderung dann umgeht. Und der zweite Teil, der hat ja dann auch dieses dramatische Ende, wo sein Vater stirbt.
Spoiler.
Ja,
Spoiler,
es tut
genau.
mir. Übrigens, die Morde in Psycho war Norman Bates, nicht seine Mutter. So, haben wir das auch erledigt. Ja.
Was?
Und Dumbledore
Ja. Und Edward Norton ist Tyler Durden. So, jetzt haben
stirbst.
wir. Deswegen, also ich freue mich auch auf den dritten Teil. Und ich freue mich vor allem auf die Musik, denn ich weiß noch, dass ich den Soundtrack von, ich glaube, John Powell heißt der gute Mann, unglaublich toll fand. Und
Ja.
Drachenzähmen leicht gemacht, 1 und 2 waren auch tatsächlich in 3D immer toll.
Das stimmt, ja. Da lohnt sich
Ja,
das.
und ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Und ja, das Schöne ist, in knapp einem Monat werde ich ihn sogar schon gucken können. Von daher, ha!
Ah, Sau.
Ein Film, der sich ebenfalls in 3D lohnen wird, ist wahrscheinlich Holmes and Watson.
Bestimmt,
Ja.
total.
Die Will Ferrell-Version von Sherlock Holmes. Ich muss gestehen, auch einer meiner Most Wanted für das nächste Jahr.
Also, ich weiß noch nicht. Ich habe total Interesse daran, weil ich auch großer Sherlock Holmes Fan bin und auch gerne alle Interpretationen wie gucke, lese etc. Aber der Trailer hat mich noch nicht abgeholt.
Der Trailer sah
Also
ein bisschen doof aus, das finde ich
ja
auch. Aber so eine
und
komödiantische Version von Sherlock Holmes fehlt mir irgendwie noch. Also so eine albern komödiantische
also ich glaube, sie wird
Version.
irgendwie ganz nett sein, aber kein Oberkracher.
Ja, bei mir ist es so, ich mag Will Ferrell und ich mag John C. Reilly. Ich mag hierbei noch gerne Doppelpack, aber nicht immer. Also Ricky Bobby fand ich toll, aber Stiefbrüder, da graust es mir vor, den noch mal zu gucken.
Stiefbrüder ist super. Stiefbrüder ist einer der besten Endsequenzen
Ja,
überhaupt.
das sagen mir so viele, aber
Ist diskutabel,
ich
aber.
ja, ich fand den Trailer ganz lustig und freue mich schon drauf. Ich bin ein bisschen abgeschreckt, weil die Regie ein gewisser Ethan Coen, also nicht Ethan, sondern Ethan, und der hat zuvor Der Knastcoach gemacht. Und das war halt so eine Will Ferrell-Komödie, die war ja weniger spaßig. Aber ich bin positiv gespannt auf den Film. Das kann ich sagen.
Ja. Und ebenfalls am 17.2. erwartet uns The Lego Movie 2, was sicherlich auch einer der größten Filme des nächsten Jahres ist.
Genau, jetzt musst du mal auflösen. Welche zwei Kracher meintest du denn
Genau.
zuerst? Also für mich waren die beiden Kracher halt Holmes und Watson und Drachenzähmen leicht gemacht und bei Unsicher Lego Movie 2 tatsächlich. Da
Ah,
geht's mir
okay.
genauso. Ja.
Nee, also ich glaube nicht, weil ich war damals relativ zeitnah im Kino beim ersten Lego-Movie und bin da sehr, sehr positiv überrascht rausgegangen, weil der auf ganz vielen Ebenen doch eine Tiefe hat, die mich überrascht hat für so einen Film. Also einfach, wo es nur darum geht, es geht um Lego und hey, danach ist es cool, Lego zu kaufen und noch cooler Lego zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz hat mich der Film irgendwie dann doch mitgenommen. Und der Trailer bisher oder die Trailer, wie sie das jetzt öffnen und fortführen, diese Geschichte, weil der knüpft ja fast zeitnah direkt an den ersten an, so, war witzig. Ich glaube, es wird so ein bisschen im Mittelteil schwieriger, wenn sie dann nachher sich selbst so ein bisschen aufs Korn nehmen, also Disney, in Form von scheinbar ja Guardians of the Galaxy so ein
Wieso
bisschen.
Disney? Was hat Disney?
Ach, das, ja, okay, das stimmt,
Ist
das ist
Warner.
ja Warner ist das, genau. Aber scheinbar nehmen sie das so ein bisschen mit rein. Und Jurassic Park, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber keine Ahnung. Also mir hat der Trailer gefallen. Ich hatte Bock drauf.
Mir hat der erste Teil auch gut gefallen, aber ich glaube, das war auch so ein Film, wo der Überraschungseffekt unheimlich mit reinspielt und die Erwartungshaltung sind jetzt davor halt ganz, ganz andere. Und für mich wäre Lego Movie ein Film gewesen, der tatsächlich keine Fortsetzung gebraucht hätte, gerade wegen diesem
Das stimmt, ja.
einmaligen Effekt. Und dass Phil Lord und Chris Miller, die führen jetzt ja nicht mehr Regie beim zweiten, die haben, glaube ich, nur produziert. Das ist auch so eine Sache, wo ich dann nicht genau weiß, ob das nicht so eine etwas Lego Movie Light Version wird.
Also bei mir ist es so, ich sehe das wie der Thomas halt, der erste Teil hat halt durch diese Überraschung geglänzt. Und ich habe auch mit dem ersten halt trotzdem Probleme. Ich honoriere seine Kreativität und die Tiefe, die er hat. Aber ich fand den oder finde den immer noch unglaublich anstrengend zu gucken. Also der geht mir persönlich an die Nerven. Der ist mir, also ich bin vielleicht einfach zu alt dafür. Und es bleibt halt, ganz ehrlich, einfach nur ein 100-minütiger Werbespot für Lego. Und deswegen muss ich gestehen, Lego Movie 2, ich werde den angucken, aber ich kann nicht behaupten, dass ich mich darauf freue oder besondere Erwartungen habe.
Das kann ich verstehen. Gerade mit dem anstrengenden Part. Ich finde den ersten auch unfassbar anstrengend. Da, ich finde, beim Lego-Movie hat es noch ganz okay funktioniert. Aber zum Beispiel der Lego-Batman-Film hat mir auch aus dem Grund gerade nicht so gut gefallen, weil es mir einfach too much war.
Lego Ninjago ist da viel, viel schlimmer.
Oh nein, also, den habe ich nicht gesehen. Mache ich wahrscheinlich auch nicht mehr.
Den habe ich auch ausgelassen.
Ja, seid froh, das muss nicht sein. Aber es gibt eine Katze.
Wow. Meine Mutter hat auch eine Katze.
Aber kein Lego Ninjago.
Wer weiß.
Meine Mutter ist ausgewählter Mega Ninja. Okay,
ja.
Damit hätten wir die erste Februarwoche rum. Dann gehen wir mal gleich zur zweiten, nämlich Valentinstag, 14.02. Yeah. Und da starten zwei richtig romantische Filme. Der eine ist interessant, weil er ursprünglich am 20. Dezember starten sollte, also diesen Jahres, und er hätte sich dann mit Aquaman, Mary Poppins und Bumblebee duellieren müssen, und seien wir ehrlich, das hätte der verloren. Und zwar handelt es sich um Alita Battle Angel, Regie Robert Rodriguez, Produktion James Cameron.
Ja, über den hat man jetzt schon so oft gesprochen, über diesen Film, zumindest geht's mir so, weil der sollte, soweit ich weiß, sogar... Er sollte ursprünglich sogar mal im Juli 2017 ins Kino kommen, oder? Dann haben sie ihn auf Dezember verschoben und jetzt haben sie ihn wieder verschoben. Und ich weiß nicht, was ich zu diesem Film noch sagen soll, außer ich bin mal gespannt. Die Vorlage ist wohl sehr, sehr, sehr gut. Ich erwarte mir trotzdem nicht zu viel.
Ja. Ich glaube, der wird kacke.
Kann schon sein, ja. Obwohl ich es Robert Rodriguez sehr gönnen würde, einen guten Film zu machen.
Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, ich wünsche mir, dass er gut wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der total kacke wird. Aber ich freue mich schon auf den Film. Ich mag den Look, den er hat. Also jetzt von den Trailern ausgehend. Also auch, dass diese Alita halt so riesengroße Augen hat. Das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz interessant. Das ist mal was anderes. Und ja, ich würde mir echt mal wünschen, dass ich mal wieder aus dem Robert Rodriguez-Film komme und zufrieden bin. Das ist halt lang nicht mehr passiert.
Das wäre schön.
Es ist halt auch erwähnt, dass Christoph Waltz mitspielt. Und er ist diesmal.
Dann muss er gut sein.
Diesmal ist er nicht der Böse.
Wer weiß.
Ja. Nachdem ich ja dieses Jahr schon von dem CGI-Massaker in Ready Player One so ein bisschen ermüdet war, habe ich da nicht groß Lust drauf. Also ich weiß nicht, also mal gucken. Aber vielleicht ist er ja doch gut und dann kann man ja doch schauen.
Ja. Gut. Habt ihr noch was?
Nee.
Gut. Der Dummer so, schnell weg, schnell weg, schnell weg.
Bitte.
Gut, dann machen wir weiter. Ebenfalls Valentinstag startet Happy Death Day 2. Oder im Original heißt er, glaube ich, Happy Death Day to You. Ja, habt ihr den ersten Teil gesehen?
Da bin ich raus.
Ja, ich auch. Viel Spaß.
Okay. ich habe den ersten Teil gesehen und das war halt so eine Mischung aus Slasher und denke ich, grüße das Murmeltier. Der hatte ein paar lustige Momente, aber insgesamt fand ich den enttäuschend. Teil 2, muss ich gestehen, fand ich den Trailer echt ganz nice, aber da, naja, seien wir ehrlich, Trailer, was sagt das schon aus? Von daher bin ich da vorsichtig und letztlich ein Film, der, glaube ich, uns allen dreien hier ziemlich egal ist, oder?
Naja, also mein Interesse war zumindest ein bisschen geweckt, nachdem berichtet worden ist, dass er so ein verrücktes Drehbuch haben soll und irgendwie gar nicht mehr dieses Konzept des ersten Teils so richtig verfolgt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also wenn ich den Trailer richtig verstehe, sind es diesmal mehrere Personen, die halt immer denselben Tag erwischen und wieder halt irgendwas mit einem Killer und aber wie gesagt, so ganz so richtig schlau wirkt man aus dem Trailer nicht, wenn man halt die Story ableiten will.
So ein typischer Film für mich, wenn der wirklich überraschend gute Kritiken kriegen sollte, werde ich ihn mir wahrscheinlich vielleicht
mal Also anschauen. Wirst du ihn ja, nicht anschauen. Gut.
Ja.
Ja, gut. Damit hätten wir Valentinstag erledigt und kommen zum 21. Februar und da startet ein Film, der hat bei uns ein bisschen für Furore gesorgt, denn es ist das Remake, das US-Remake von Ziemlich Beste Freunde und der Film heißt im Original The Upside. Und Chef Thomas, willst du uns vielleicht verkürten, wie der deutsche Verleihtitel heißt?
Ja, und zwar Mein Bester und ich.
Wer denkt jetzt nicht an einen Penis?
Ich habe mir ja nochmal sagen lassen,
dass... Wir haben den Film noch nicht gesehen, also wer weiß, wie das Remake ist.
Stimmt, vielleicht, es könnte ein bisschen anders sein, ja. Ich habe mir sagen lassen, dass es irgendwie soll Jugendslang oder auf den Jugendslang irgendwie abzielen und dann so...
Dann ey, müsste mein Bester, es mein Digger und ich sein.
So mein Gutster, so.
Ich habe das Gefühl, sie wollen dieses von Ziemlich Beste Freunde, das Beste, irgendwas versuchen sie noch mit reinzuquetschen, was so ähnlich klingt. Steht nicht sogar irgendwie was mit Ziemlich Beste irgendwas steht noch drunter auf dem deutschen
die
Poster?
Ja, die Tagline lautet, glaube ich, Ziemlich Bestes Remake.
Ja. Genau. Wir kommen ja nachher zu einem anderen Film noch, wo wir auch gespannt sind, wie der deutsche Titel halt laufen wird.
Ja,
ja. Aber auf den Film freue ich mich null und ich werde ihn auch nicht gucken. Also ich mag ja irgendwie Kevin Hart manchmal, nicht immer. Aber auch die Kritiken, die er bisher hatte, sind jetzt nicht überragend und auch irgendwie dieses Gefühl zu, also ich meine, Ziemlich Beste Freunde ist wirklich ein toller Film und ich brauche davon kein Remake.
Ja, also was ich jetzt so gelesen habe von den Kritiken, auch die ersten deutschen Kritiken, die halt geschrieben haben, es wäre ein guter Film, wenn es halt nicht ja schon einen anderen Film gäbe, der das auch wesentlich besser macht. Weil Mein Bester und ich halt schon das Ganze so ein bisschen amerikanisiert wohl. Ich werde ihn für Moviepark sehen tatsächlich. Weil ich schon irgendwie neugierig bin. Ich bin bei solchen Sachen echt neugierig. Und wenn ich halt eine Presseaufführung kann, dann ja, nehme ich das gerne mit, denn Presseaufführungen sind halt kostenlos. Und ja. Es sei noch erwähnt, neben Kevin Hart spielt auch noch Bryan Cranston und Nicole Kidman mit. Also, also von der Besetzung her ist der Film nicht uninteressant, finde ich.
Das stimmt. Vor allen Dingen hätten sie den Titel nicht dann Richtung Jugendwort des Jahres machen müssen? So Ehrenmann und
so was. Meinst du, der Babo und der Chavo oder sowas?
Genau.
Vor allem, weißt du, wenn ich halt Kevin Hart sehe, der Bryan Cranston im Rollstuhl schiebt, denke ich an Jugendwort. Ja. Aber ich glaube, der Film, der wird hierzulande auch untergehen, oder?
Ja, glaube ich auch.
Wahrscheinlich schon.
Gut, dann kommen wir zu einem anderen Film, den ich wesentlich interessanter finde als Mein Bester und ich, startet ebenfalls 21. Februar und es ist Weiß, der Film, der neue Film von Adam McKay, der hat zuvor unter anderem Die etwas anderen Cops, Anchorman und The Big Short gemacht und der Film Weiß handelt von dem ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, der unter George W. Bush an der Macht war. Gespielt wird er von Christian Bale und außerdem zum Cast gehören noch Amy Adams und Sam Rockwell als George W. Bush.
Genau. Das ist allein schon, reicht schon, um den Film zu verkaufen,
das denke ich. Genau. Also ich mag total politische Filme und deswegen mag ich natürlich auch Adam McKay. Und ich habe da total Lust drauf. Bisher kam er relativ, eher mittelmäßig bis gut weg in den USA. Ich weiß aber nicht, wie viel da immer so ein bisschen... politisches Wuhababuhu mitspielt bei solchen Sachen dann. Da haben wir natürlich dann einen anderen Blick drauf. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte da erzählt ist. Und Dick Cheney ist auch ein sehr interessanter Charakter.
Ich freue mich auch drauf. Also ich finde auch durchwachsene Kritiken da nicht so schlimm, weil worauf ich mich am meisten freue, ist bei dem Film tatsächlich einfach Adam McKay und dass er einen wieder so ein bisschen überraschen kann.
Genau.
Wenn der Film so ein bisschen, naja, so durchwachsen aufgenommen wird, dann kann das ja auch ein Zeichen dafür sein, dass der Stil einfach manchen Leuten nicht so gefällt. Ich bin schon gespannt.
Ja, kann ich mich den beiden Thomas nur anschließen und sage, ich freue mich auch auf Weiß und würde sagen, dann springen wir gleich zum nächsten Film, der ebenfalls am 21. Februar startet. Escape Room. Ja, danke schön.
Dann springen wir zum nächsten Film.
Da kann man sich glatt verschlucken dran. Nee, ich weiß nicht, also ich habe den Trailer gesehen und es hat natürlich sehr, sehr stark an Cube und so eine Mischung aus Saw erinnert. Und ich glaube, das will er auch sein. Und das finde ich langweilig. Habe ich keine Lust drauf.
Ja,
Ja.
gut. Ja, vom Regisseur von Insidious 4. Ich glaube, das macht die Sache nicht besser, oder?
Nicht
Okay.
wirklich, nein.
Nee, nicht wirklich.
Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir den 21.12. und siehe da, 28.12. Ab 12. ich Idiot. Zweiter natürlich. Am 28. Februar ist es Schaltjahr, oder?
Weiß ich, keine Ahnung.
Wer,
Bin ich überfragt gerade.
Egal.
Am
Ja, am
28.2.
28. startet Hard Powder. Im Original heißt er, glaube ich, Cold Pursuit mit Liam Neeson und Laura Dern. Und das ist ein Remake von einem Film, der heißt, Gott, wie hieß der nochmal?
Einer nach dem
Einer nach dem,
anderen,
genau.
der mir sehr, sehr stark nochmal empfohlen worden ist letztens, weil er wohl sehr
Ach, das
gut
ist ein
ist und
Remake
sehr,
von. Ist er
genau.
nicht mit Bill Skarsgård, das Original? Einer nach dem
Stellan
anderen?
Skarsgård.
Es ist Stellan
Stellan, oh
Skarsgård,
ja.
genau. Und
Entschuldige,
der soll
Bills
wohl
ist
sehr
Sohn.
explizit auch in seiner Gewaltdarstellung sein.
Ja, es geht.
Und den kenne ich
Ich
aber
wusste
noch
nicht, dass
nicht.
das ein
So.
Remake ist. Die ist auch ein bisschen komödiantisch, oder?
Also das
Ja.
Original ist schon komödiantisch, wenn man halt eben auf diesen rabenschwarzen skandinavischen Humor steht, auf diesen sehr lakonisch trockenen Humor, dann ist das, glaube ich, ein Film für einen. Und jetzt der erste Trailer zu Hard Powder, muss ich gestehen, hey, es kommt mir so ein bisschen vor, als hätten sie wirklich eins zu eins das Original nachgedreht, was wenig verwundert, denn der Regisseur des Originals führt auch beim Remake Regie. Trotz allem sah das alles ganz nett aus und vielleicht kein Film fürs Kino, aber auch da vielleicht so ein Film, den man sich halt später mal auf Netflix oder so angucken kann. Definitiv muss ich gestehen, hätte ich nicht gedacht, dass noch mal ein Film um die Ecke kommt, wo Liam Neeson einen Rächer spielt, wo ich sage, hey, das sieht gut aus. Ich dachte eigentlich, ich hätte Liam Neeson als Rächer irgendwie schon satt.
Absolut.
Witzigerweise hat ja unser Sibbe, den ihr alle kennt, vor, glaube ich, 10 Jahren mittlerweile ein Interview geführt mit Liam Neeson, wo er überzeugend erzählt hat, dass er nie wieder einen Actionfilm drehen wird. Und ich glaube, er verkündet das jetzt jedes Jahr irgendwo und ja, wir kriegen wieder einen
Wobei
Actionfilm.
Hard Powder jetzt kein Actionfilm ist, würde ich sagen.
Ja, aber schon in die
Also
Richtung,
wenn er halt
ja.
wirklich so ist wie das Original, dann ist das kein Actionfilm.
Okay. Aber er nimmt wieder eine Waffe in die
Ja,
Hand.
aber das ist ja, also wenn das schon Actionfilm auszeichnet, dann.
Es wird ein bisschen so vermarktet, wieder so das Liam Neeson, der Rächer, bringt alle um, Film.
Ja. Ja, ich weiß noch, im Kölner Kino, da gab es irgendwie so Vorpremiere zu diesem Film The Last Man oder so mit ihm. Dieses Politikdrama. Mir fällt der Titel gerade nicht ein. Und der Film ist halt, es war halt also ein Politikdrama, ja, also kein Actionfilm. Und diese Vorpremiere wurde damit beworben, knallharte Action und Liam Neeson bei uns in der Vorpremiere. Also er scheint da schon so ein
Wow.
bisschen gefangen drin zu sein.
Ja.
Ne? Früher war es halt Charakterdarsteller Liam Neeson, jetzt ist halt Actionstar Liam Neeson. Ne?
Ja.
Gut. Wer will denn von euch mal mit dem März weitermachen? Da ist nämlich einiges.
Kann ich gern machen. Ja, der März ist sehr vollgestopft. Direkt am 7.3. erwartet uns eine recht bunte Mischung an Filmen. Zum einen erwarten uns Dramen, zum Beispiel das Drama Beale Street, das wurde auch jetzt also in unserer Zeitlinie kam ganz frisch die Kritik auf Movie Break raus. Ein sehr gefeierter Film des Regisseurs von Moonlight, über den ich leider auch nicht so viel mehr weiß, aber auf den ich mich trotzdem sehr freue.
Ja, ich weiß noch, es ist eine Romanverfilmung eines Romans von dem großen James Baldwin. Da gibt es ja eine ganz großartige Doku, die heißt I'm Not Your Negro. Die sollte man sich mal ansehen.
Ah, ja, okay.
Und ansonsten, ja, Trailer sahen toll aus. Vom Regisseur von Moonlight, das ist schon mal Grund genug, sich ihn anzugucken für mich. Und mehr weiß ich aber auch nicht, muss ich gestehen. Aber ich bin sicher, der Chef weiß jetzt alles.
Ich, ja. Sibbe hat ja die Kritik geschrieben. Und der war ziemlich begeistert von dem Film. Und ich kann mir vorstellen, dass er mit dem Film auch wieder sehr, sehr gute Oscar-Chancen hat. Und ja, aber wir müssen halt noch ein bisschen
Ich
warten.
fände es irgendwie sehr amüsant, wenn dann bei den Oscars das heißt, bester Film wird First Man und dann stopp, stopp, stopp,
Und dann
stopp.
ist es
Ja.
Beale Street.
Ja.
Ja.
Gut.
Außerdem am 7.3. kommt der Film Sisters Brothers, The Sisters Brothers mit Joaquin Phoenix, ein Western, der ebenfalls sehr gut sein soll.
Genau, da, das ist so eines meiner Highlights für nächstes Jahr. Da freue ich mich sehr drauf. Weil, also nicht nur, dass die Trailer schon sehr, sehr gut aussahen und ich sowieso Western und Komödie immer passend finde, sondern er ist auch gut besetzt. Und ja, er ist ein Western, sorry, den muss ich gucken.
Western und Joaquin Phoenix auch
Und
noch.
und
Ja,
John C.
genau.
Reilly und Riz
Und
Ahmed
John C.
und Jack
Reilly.
Gyllenhaal. Also
Ja, also so viele Argumente ins Kino zu gehen, also das geht gar nicht
von
anders.
Jacques Audiard, oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der hat vorher Depan und den großartigen Ein Prophet gemacht. Also das sind so viele Gründe, diesen Film zu
Ah.
gucken, dass da ist es mir auch fast schon egal, ob es ein Western ist oder nicht. Ja, das hätte jetzt auch irgendwie ein Doku-Drama sein können.
Das ist noch das
Ja,
Sahnehäubchen
genau.
vor allem.
Trailer sahen großartig aus, bin ich voll beim Chef. Und auch für mich eine der Most Wanteds des Jahres, ganz klar.
Er ist ein hart umkämpfter Märzanfang. Ebenfalls kommt der Film Mid-90s dann zu uns am 7.3. Das ist das Regiedebüt von Jonah Hill, der eigentlich eher so ein bisschen der komödiantische Kerl ist, der jetzt einen Film im Prinzip, soweit ich das weiß, über seine eigene Kindheit gedreht hat, weil er war ja so ein Skateboard-Kid in den 90ern und in dem Film geht es um ein Skateboard-Kid in den 90ern.
Ja,
Ich muss ganz ehrlich sein, ich mag Jonah Hill, so groß interessiert mich das Thema jetzt einfach nicht. Aber vielleicht, wenn er einmal über den Weg läuft, warum nicht?
genau, produziert von A24. Das ist immer, finde ich, ein Argument zu sagen, okay, den gucke ich oder behalte ich im Auge. Und Trailer kam letztens auch nochmal irgendwie, also zumindest habe ich letztens einen gesehen, sah gut aus. Mal abwarten.
Bin ich auch voll bei euch. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass das so ein Film wird wie, guckt mal hier, damals in den 90ern, seht ihr, und hier, diese Cornflakes-Verpackung, wie damals in den 90ern, und hier, er spielt das Video, wie damals in den 90ern. Also,
Ich hol mein
genau, ich
Gameboy.
hoffe, dass da schon irgendwie eine interessante, fesselnde Geschichte hinter steckt, und nicht nur so ein Retro-Festival, aber ich bin da guter Hoffnung, dass A24 und Jonah Hill da einen schönen Film abliefern werden.
Absolut. Wenn überhaupt noch Zeit bleibt dazu, das Anfang März zu gucken, denn natürlich kehrt auch Marvel 2019 zurück ins Kino und schreibt sich selbst in den Titel bei Captain Marvel. Also so als kleines Interlude zu einem etwas größeren Film, der dann nächsten, also in dem Monat drauf ins Kino kommt. Was denkt ihr denn? Wird Captain Marvel untergehen neben Avengers Endgame oder kann er sich behaupten?
Gab es denn einen Marvel-Film, der in den letzten Jahren gefloppt ist? Ich glaube nicht, oder?
Nein, gab's nicht. Nein, nein.
Ja, okay, dann lass mich anders formulieren. Nicht finanziell
Also.
untergehen, sondern in puncto Qualität.
Das ist schwer zu sagen. Ich muss gestehen, ich mag Brie Larson sehr. Ich fand allerdings die Trailer echt schwach, muss ich gestehen. Das sah für mich so ein bisschen aus wie Marvels Green Lantern, um es ganz böse auszudrücken. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das wieder ein spaßiger Marvel-Film wird, der natürlich einen besonders hohen Stellenwert hat, denn wir wissen ja, dass Captain Marvel in einem anderen Marvel-Film, der knapp, glaube ich, 6 Wochen später dann startet, eine sehr wichtige Rolle einnehmen wird. Und alleine deshalb wird er für viele interessant und ja, ich werde ihn mir definitiv angucken, da will ich ehrlich sein. Auch mit Marvel ist es halt so, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ich übersättigt bin. Aber trotz allem gehe ich halt jedes Mal wieder hin. Und habe meist auch immer meinen Spaß. Nicht immer, aber meistens.
Das geht mir ähnlich.
Genau, ich möchte
Also.
da vielleicht, ja.
Nee, Thomas,
Ich möchte da vielleicht
bitte.
nochmal ein Argument reinbringen, weswegen man doch ein bisschen Vorfreude haben sollte. Und zwar das Regieduo Anna Boden und Ryan Fleck. Die haben halt zum Beispiel Filme wie Half Nelson, It's a Kind of Funny Story und Sugar gemacht.
Großartige Filme.
Und alles großartige Filme, die vor allen Dingen mit ihren Charakteren sehr gut umgehen konnten, die immer irgendwelche Konflikte mit sich und ihrer Umgebung hatten. Und wenn man Captain Marvel die Geschichte auch so ein bisschen weiß aus den Comics, ist das halt der perfekte Nährboden, um da wirklich was Tolles draus zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass die Action und sonstiges wieder relativ generisch sein wird und auch gar nicht so im Mittelpunkt steht vielleicht. Wenn sie aber das schaffen, dass die Figur an sich mit dem Konflikt nachher, den ich jetzt schon in den Trailern so gesehen habe, zumindest angedeutet habe, wenn das funktioniert, dann wird das doch was Cooles werden. Und das ist so meine Hoffnung.
Ich hoffe, dass es einen so ein bisschen überrascht, weil ich habe mich, muss ich auch ehrlich sagen, auf den Film mehr gefreut, bevor ich die Trailer gesehen habe. Ich fand die Trailer jetzt nicht besonders schlecht, ich fand sie aber relativ Marvel-typisch
Ja, genau.
und irgendwie habe ich mir, erhoffe ich mir immer wieder aufs Neue, was aber dann doch nie so richtig kommt, mit Ausnahme von Teilen von Avengers Infinity War, dass sie mich irgendwo überraschen können. Nicht nur inhaltlich, sondern vielleicht auch vom Stil oder von irgendeiner Form, Erzählform oder so. Und das sieht jetzt so nicht aus und dafür, dass es eigentlich recht abgefahren ist mit In Space und so weiter, hoffe ich, dass das einfach ein bisschen was Besonderes wird. Weil sonst würde er für mich, glaube ich, einfach irgendwo in diesem Marvel-Brei verschwinden.
Ich bin
Marvel in Space.
Again.
Ich finde es überraschend, dass sie ihn wirklich so 6 Wochen vor Endgame starten lassen. Ich weiß nicht, warum sie den nicht früher starten lassen. Also, dass da so wenig Zeit zwischen den Filmen ist. Was mir irgendwie, also ich glaube, dass dieser Film vielleicht durchaus wirklich so als Prolog zu verstehen ist, vielleicht. Ja,
Vorbereitend,
glaube
ja,
ich auch,
das kann
ja.
sein.
Weil normalerweise sind ja zwischen diesen Marvel-Filmen ja immer so mindestens 3 Monate oder so. Na, von daher, aber okay, gut.
Wir sind gespannt.
Gut, habt ihr noch was zu Marvel, Captain Marvel?
Nö.
Nee, wir haben im März noch mehr Filme. Ich glaube, wir sollten
Gut,
beide
Thomas,
stoppen.
dann
Ja.
mach weiter.
Ich mache weiter mit High Life. Da haben wir auch schon eine Kritik zu von Patrick, soweit ich weiß, gerade. Mit 8 Punkten und zwar mit Robert Pattinson im Space. Genau, viel mehr weiß ich gar nicht, weil ich auch gar nichts über den Film gucken möchte. Ich will den Film gucken. So, und deswegen würde ich mich sehr überraschen lassen. Ich hatte mir das Fazit durchgelesen von unserer Kritik und war sehr interessiert und habe da Bock drauf.
Ja, von dem Film höre ich tatsächlich jetzt gerade das erste Mal.
Tja, dann
Ich habe
solltest du
mich nämlich
vielleicht
nicht gut
mal.
vorbereitet. Nein, ich finde es sehr interessant, was ich hier so nebenbei gerade lesen kann darüber. War mir für mich gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt freue ich mich drauf. Das zeigt, dass dieser Podcast auf jeden Fall schon seine Wirkung entfaltet hat. Direkt bei mir sogar.
Super.
Sehr gut.
Ja, ich bin auch gespannt auf den Film. Ich will nur anmerken, dass Leute, die jetzt denken, was, Robert Pattinson in Space, cool. Es ist, glaube ich, eher künstlerisch anspruchsvoller Science-Fiction-Film. Erwartet
Ja,
also jetzt
definitiv.
bloß keine Weltraumschlachten oder sowas. Nur so zur Info, ich habe irgendwo mal eine Kritik gelesen, weil der Film lief schon auf ein paar Festivals, unter anderem auch in Köln. Und eine der Kritiken hatte die Überschrift Masturbieren im Weltraum. Also erwartet also bitte kein großes Spektakel. Das ist eigentlich alles, was ich zu diesem Film sagen kann und beisteuern kann.
Dann gehen wir weiter, oder?
Genau, dann gehen wir weiter.
Uhuhu. Über den Film kann ich nichts sagen, das kommt jetzt bis zu meiner
Okay.
Mama.
Ich habe den Film kann man allgemein wenig sagen, der jetzt als nächstes kommt, oder?
Tatsächlich, denn es geht um Wir, Originaltitel Us. Das ist der neue Film von Jordan Peele, der ja letztes Jahr mit Get Out wirklich für Furore so gesorgt hat. Für mich war Get Out ein kleines Meisterstück. Und Problem ist jetzt, dass es zu Wir oder Us, glaube ich, gibt es zwei Szenenbilder, die nichts verraten. Zwei Poster, die nichts verraten und nur so eine ganz krude Synopsis. Und zwar geht es um ein Pärchen, gespielt von Winston Duke. Das war dieser komische Gorilla-König aus Black Panther. Und Lupita Nyong'o aus 12 Years a Slave und Black Panther. Die spielen ein Paar, die wohl auch Kinder haben und die fahren in so ein Ferienhaus und nehmen wohl auch eine Freundin mit, gespielt von Elizabeth Moss. Wie gesagt, alles ohne Gewehr hier. Und dann kommt Besuch abends. Und das artet dann wohl aus. Und ja, Das ist alles, was man zum Film weiß. Es gibt noch keinen Trailer. Ich bin mir aber sicher, dass sich das spätestens im Januar ändern wird. Und ich bin gespannt drauf und freue mich wie ein Ast drauf.
Ich auch. Allein wegen Regisseur. Ja. Und dass er das Potenzial hat, einen so richtig wieder was ganz Eigenes fortzusetzen.
Ja. Was sagst du, Chef?
Ja.
Ja, tatsächlich das Gleiche. Wobei mich Get Out nicht so super gefesselt hat. Also ich fand ihn auch sehr gut, aber nicht so überragend wie viele andere. Mhm.
Gut. Dir fehlten die Drachen und Raumschiffe, was?
Ja. Hätten sie ja in so einer Traumsequenz einbinden können. Verdammt.
Hätte gepasst.
Hätte funktioniert. Ich sehe schon heute Abend nur, lieber Jordan Peele.
Genau.
Ja gut, aber der nächste Film ist das für dich, Thomas.
Ist er auf jeden Fall. Und zwar Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Und da habe ich jetzt lange darauf gewartet, dass noch ein deutscher Trailer hinterherkommt, nachdem uns vor, glaube ich, 2 Monaten der französische Trailer erreicht hat. Und mein Französisch ist ein bisschen eingerostet, deswegen wusste ich nicht genau, worum es gehen wird. Also man hat schon von den Bildern her so ein bisschen angedeutet gehabt. Aber jetzt mit dem deutschen Trailer weiß ich es ganz genau. Und zwar gehen sie zurück zu den Wurzeln des ganzen Franchises der Zeichentrickfilme damals. Wieder als großer Animationsfilm, wie der letzte. Und der letzte, ich habe den Namen vergessen, Asterix und der Trabantenstadt war eigentlich der Comic. Den letzten fand ich sehr gut. Und ich habe die Hoffnung, dass der auch wieder überrascht und auch wieder sehr witzig wird. Und genau.
Ganz ehrlich, nach diesen Realfilmen, ja, konnte es ja nur aufwärts gehen, oder?
Das stimmt, ja.
Ja, ich freue mich auch drauf. Ich Asterix, wie so viele andere, auch als Kind gelesen und die, klar, die alten Trickfilme gesehen. Erobert Rom, immer noch so ein kleines komödiantisches Meisterwerk, wie ich finde. Und bin positiv gespannt drauf.
Ja, mal schauen. Ich bin nicht so der Asterix-Mensch. Auch wenn ich euch jetzt damit vielleicht irritiere. Aber
ich glaube, wir machen den Podcast jetzt zweit.
Ja, gut. Da hat der Thomas unsere Asterix ordentlich destroyed.
Leider sind die DVD-Muster, die du kriegen solltest, in der Post verloren gegangen. Schade.
Ich habe dich angemeldet.
Kriege ich auf einmal alle Asterix-Filme zu.
Ich habe dich zu deren DPV nicht angemeldet, sorry. Ja gut, Destroyer startet ebenfalls am 14. März. Und Chef Thomas, der weiß bereits alles über den Film, deswegen erzählt er jetzt auch alles.
Ich weiß überhaupt nichts über den Film. Ich weiß letztens, dass irgendwie nochmal ein Trailer rausgekommen ist, aber ich habe den Trailer weder geguckt, noch weiß ich, worum es gehen wird. Ich weiß nur, dass halt Nicole Kidman mitspielt.
Ja, ungeschminkt. Oder beziehungsweise sie wurde so geschminkt, dass sie ungeschminkt aussieht. Ah. Und sie spielt wohl eine Polizistin. Und es ist wohl ein Thriller und so ein Kopf.
Von der Regisseurin von The Invitation. Was
sehr ja, oh, der war gut. Sehr gut, ja. Den fand ich super, ja.
Also.
Okay, jetzt bin ich gespannt drauf.
So einfach geht das. Ja, also, ich fand die Trailer sahen interessant aus, muss aber auch gestehen, es macht mich so ein bisschen skeptisch, weil schon der Film fast komplett damit verkauft wird, dass man halt eben Nicole Kidman mal in einer anderen Rolle sieht. Das finde ich immer ein bisschen komisch, wenn das der einzige Punkt ist, mit dem ein Film so wirklich verkauft wird. Nichtsdestotrotz, der Thomas hat es schon erwähnt, von der Macherin von Invitation, das...
Allerdings auch von Jennifer's Body und Aeon Flux.
Ja, jetzt hat Thomas versaut.
Okay, jetzt ist mein Interesse gesunken.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich mich fühlen soll.
Boah, Aeon Flux war so eine Grütze.
Und der war richtig furchtbar, ja. Aber komisch, dass sie danach weitermachen durfte.
Ich glaube halt, Imitation war...
Es waren 4 Jahre Gap dazwischen.
Und Imitation war ja, hat ja auch nichts gekostet. Das war ja auch mehr so ein Sleeper-Hit, ja, den auch viele jetzt erst via Netflix entdeckt haben. Leute, guckt euch den an, der ist super, ja.
Ja, das stimmt.
Geben wir Destroyer einfach mal, wir hoffen auf einen guten Film, aber wir sind uns nicht mehr so sicher, ob er es ist. Ja, und liebe Regisseurin, ich glaube, Karen Kusama heißt die? Ja, wenn Sie das hören, wir hatten Hoffnung, aber Thomas hat es zerstört.
Oder habe ich es interessanter gemacht?
Oh, das ist interessant. Darüber diskutieren wir beim nächsten Podcast.
Darüber diskutieren wir im Spin-off-Podcast. Genau.
Gut. Ja, dann machen wir mal weiter. Am 21. März starten zwei Remakes und ein Sequel. Man sieht also, wir sind wieder, die Leute, also die Filmmenschen sind richtig kreativ. Ich behandle das mal ganz schnell ab. Was Männer wollen, ist ein Remake zu Was Frauen wollen, mit umgekehrten Rollen. Also früher hat ja Mel Gibson nach einem Stromschlag die Gedanken der Frauen gehört, jetzt ist es Tajiri P. Henson, die halt Männer hört. Die ersten Trailer, die rausfahren, sind ganz schrecklich. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Was sagt ihr?
Ja, nee. Gut.
Also ich weiß, dass der Film kommt, aber er interessiert mich einfach wirklich null.
Gut. Der zweite Film ist ein Sequel und das ist lange in Arbeit. Da warten viele Leute schon seit langem wirklich drauf. Und zwar Iron Sky, The Coming Race, Nazis in Space Again.
Ja, Nazis in Space geht immer. ich fand den ersten so lala. Also er hatte manche Szenen, wo ich gesagt habe, okay, ganz spaßig, aber insgesamt nicht so geil wie vielleicht andere. Freue mich aber nichtsdestotrotz auf The Coming Race, weil der Trailer wirklich witzig aussieht und so abgedreht ist, dass es einfach geiler Trash werden kann.
Ja, also bei mir ist es so, mit dem ersten Teil ist es bei mir eigentlich genauso. Ich finde die Entstehungsgeschichte wesentlich unterhaltsamer und interessanter als den eigentlichen Film. Muss aber auch sagen, Trailer ist okay, ist ganz lustig, aber auch da, er wird halt wieder komplett verkauft, nur, ey, guck mal, Wahnsinn, guck mal, Nazis im Weltraum, guck mal hier, Udo Kier als Hitler reitet auf einem T-Rex. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass mich das dann in der Gesamtheit als Film nicht so begeistert oder umhaut, dass ich da wirklich 100 Minuten lang unterhalten bin. Von daher bin ich vorsichtig neugierig und erwarte Flop wie Top-Film.
Ja, mich interessiert's nicht, muss ich ehrlich sagen.
Kommunist.
Nee, ich hätte den ersten nicht gesehen und es hatte für mich auch immer so ein bisschen eher den Vibe von der Form schon von Sharknado Trash, was so gar nicht meine Art von Trash-Film ist. Und dann brauche ich es mir auch nicht anschauen. Nee. Also.
Gut. Kommen wir.
Der nächste Film.
Der nächste Film. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Filmemacher, nennen wir ihn Till. Und Till hat mal erfolgreiche, mal weniger erfolgreiche Filme gemacht. Aber immer wieder hieß es von den Kritikern, ach, deine Filme sind scheiße, Till. Und da hat der Till immer gesagt, ach, ihr habt doch gar keine Ahnung. Ja, ihr wisst doch gar nichts. Ja, ihr habt nicht die Craft. In Amerika, ja, sieht das ganz anders aus. Und so kam es dann, dass Till ein Remake eines seiner erfolgreichsten Filme in den USA drehen konnte, der nun am 21.03. auch zu uns kommt. Der Film heißt Headful of Honey und er lief schon in den USA und er ist total gefloppt. Thomas, was hältst du von dieser Geschichte?
ich habe den erst, also das Original nicht geguckt, werde ich auch nicht gucken. Ich mag Till Schweiger nicht. Und was soll ich dazu sagen? Ich glaube, wenn man mich foltern möchte, dann kann man mich im Kinosessel dann anbinden und mir den Film zeigen. Ansonsten.
Danke für den Tipp.
Was?
Danke für den Tipp, habe ich gesagt.
Achso. Ansonsten verdient, glaube ich, auch untergegangen in den amerikanischen Kinos.
Man muss vielleicht erwähnen, dass er nur einen limitierten Start hatte und, glaube ich, nur in ein paar Kinos lief. Aber die haben ihn alle nach einer Woche rausgenommen. Und
genau, also das ist bei den limitierten Starts ja oft so, dass die noch größer werden sollen und das war der Plan da, glaube ich, auch, dass er dann in mehreren Kinos halt weiter und weiter veröffentlicht wird, aber er hat nicht mal die erste Hürde geschafft.
Man muss dazu noch erwähnen, dass die Hauptrollen Matt Dillon und Nick Nolte spielen. Till Schweiger hat Regie geführt, das Drehbuch geschrieben, zusammen mit dieser Jojo Moyns oder Moinsi, die, glaube ich...
Ach, echt?
Ja, ist das nicht so eine Romanautorin?
Ja, die hat, was hier, ein ganzes halbes Jahr, ist das nicht...
Ja, genau. Dieser Romantikfilm mit dem Typen im Rollstuhl und der Drachenprinzessin aus Game of Thrones, genau.
Was interessanter klingt, als es ist,
Das
vermutlich.
stimmt. Das stimmt, ja. Ja,
Ich habe bei Head Full of Honey nur den Trailer gesehen, weil ich das Original auch nicht kenne. Und habe dann gesehen, dass er, glaube ich, 145 Minuten oder so lang ist. Stimmt das? Und da habe ich mir gedacht, nö, das gucke ich mir nicht an.
Ich glaube, also ich habe das Original gesehen, denn im Gegensatz zu euch beiden Pappnasen, ja, kenne ich keine Schmerzen, ja, und traue mich auch mal aus meiner Komfortzone heraus. Und der Film ist echt scheiße. Also wirklich richtig scheiße. Mir tut Dieter Hallervorden leid, der da mitgespielt hat und der ja wohl mit Til Schweiger auch so seine Probleme hatte. Ich verstehe nicht, wie dieser Film so ein großer Hit werden konnte in Deutschland. Und glaube aber auch nicht, dass Head Full of Honey hier irgendwas reißen wird.
Das ist nämlich, glaube ich, das Problem, weil Honig im Kopf, das muss man ja auch dazu sagen, ist ja abseits von Kritikern sehr, sehr gut angekommen und da waren wirklich viele Leute im Kino, die den gefeiert haben. Aber den jetzt nochmal ein Remake vorzusetzen, und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt mit dem Titel, wie soll er denn hier heißen?
Head full of honey.
Ja, Head Full of Honey, dann ist irgendwie der Untertitel sowas wie eine
Ja.
Honig-im-Kopf-Geschichte. Oder eine.
Ja, aber ich meine, das wird keiner gucken.
Nö, hoffentlich nicht.
Ja, also ein paar Schweiger-Maniacs gehen da bestimmt rein. Das sind dann dieselben Leute, die sich auch irgendwie Ende letzten Jahres diesen Hotdog angeguckt haben oder so. Ja, also, er wird seine Besucher finden, aber nicht so viele wie Honig im Kopf. Glaube ich.
Das glaube ich auch.
Gut. Und damit würden wir den 21.3. abschließen und kommen zur letzten Märzwoche und die darf dann einer von euch da mal machen.
Mach das du, Thomas. Ich glaube, du verbindest zumindest mit einem der Filme mehr als ich. Mit allen.
Ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Und zwar würde ich anfangen mit Ein Gauner und ein Gentleman, der am 28. März in die Kinos kommt. Und zwar ist das der Film mit Robert Redford. Und das wird der letzte Film sein, wo wir Robert Redford vor der Kamera sehen, weil er hat nämlich seinen Ruhestand angekündigt, zumindest in schauspielerischer Hinsicht. Er wird noch irgendwie Regie führen bei Projekten, wo er sagt, da hat er Bock drauf. Und der Film wird eine Geschichte sein, die so ein bisschen quasi Diebesgeschichte und Lebensgeschichte auch sein wird und auch so ein bisschen Liebesgeschichte. Und wirft damit perfekt in seinem letzten Film nochmal den Rückblick auch auf seine Karriere. Und da habe ich total Lust drauf und bin total, also das wird einer meiner Most Wanteds für nächstes Jahr. Da habe ich total Bock drauf, Robert Redford nochmal zu sehen, auch so eine Rolle nochmal zu sehen, wo er so einen Gentleman und Dieb darstellt. Genau. Und auch sehr gut besetzt. Casey Affleck ist zum Beispiel mit dabei.
Ja, bin ich bei dir.
Ja,
Gut.
ich auch.
Bei den anderen beiden kann ich gar nicht so viel sagen. Da müsst ihr mir so ein bisschen helfen. Willkommen in Marvin.
Ja, das ist der neue Film von Robert Zemeckis, der, glaube ich, jetzt auch in den USA gestartet ist. Das erzählt eine wahre Geschichte von einem Mann, gespielt von Steve Carell, der von irgendwie so ein paar Nazi-Spacken ins Koma geprügelt wird und dann irgendwie versucht halt dieses Trauma zu verarbeiten. Und das tut er, indem er in seinem Garten mit so Puppen so ein Dorf nachbaut, so ein kleines belgisches Dorf. Und das basiert, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte. Hat relativ gute Kritiken bekommen, auch natürlich ein paar nicht so gute, aber insgesamt von der Kritik her kam er gut an. Von den Zuschauerzahlen weiß ich es nicht. Ich glaube aber nicht, dass der so viele Zuschauer anlockt, denn wie gesagt, der muss sich halt im Kino in den USA mit Mary Poppins, Aquaman und Bumblebee duellieren und da hat er keine Chance. Und ja, die ersten Trailer sind draußen und die sahen ganz gut aus. Sieht so ein bisschen aus wie so Oscar-Material.
Ich finde es von der Idee und so weiter auch sehr interessant und auch von den Trailern, aber die Kritiken, die jetzt rauskamen, waren recht
Oh.
negativ. Das irritiert mich so ein
Okay.
bisschen. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich mir ihn
Also ich
anschauen
habe
werde.
nur relativ positive gelesen, aber
Achso, ich glaube, der Metacritic Score war irgendwie bei 40
okay.
oder so.
Okay, ich muss gestehen, ich bin bei Rotten Tomatoes und Metacritic nicht unterwegs. Das sind nämlich Werkzeuge des Teufels. Gut.
Okay. Den.
Nächsten Film? Weißt du auch nichts zu, oder?
Nein, da wusste ich überhaupt nichts drüber. Ich musste gerade erst mal gucken, was er denn ist. Und selbst wir haben auf der Seite gar nicht so viele Infos.
Ich musste den Film heute erst einfügen, sogar. Der ist ganz frisch eingefügt von mir sogar. Greyhound ist das. Mit Tom Hanks, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und es geht um einen Marineoffizier während des Zweiten Weltkrieges, der halt Karriere machen will und halt das Kommando des Navy-Kriegsschiffs Greyhound bekommt und dann aber halt, ja, Feindkontakt hat und dann halt nicht nur gegen Nazis kämpfen muss, sondern auch gegen seine eigenen Selbstzweifel. Das ist soweit die grobe Handlung und mehr zum Film kann ich auch nicht sagen, weil mehr ist nicht bekannt, tatsächlich.
Ja, warum nicht? Ich kannte bis gerade eben auch wieder gar nichts davon, aber.
Ich muss gestehen, ich habe Greyhound den Titel gehört, dachte, ach, vielleicht geht's um diesen Greyhound-Bus.
Genau, es geht um die alten
Ja,
Greyhound-Busse.
aber nein, es ist ein Kriegsfilm und ja, dadurch, dass Tom Hanks mitspielt und das Drehbuch geschrieben hat, ist es durchaus interessant. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich glaube, dass es ein großartiger Film wird, aber mal gucken.
Ja.
So, und Thomas, weil du da jetzt so versagt hast, ja, darfst du die erste Aprilwoche machen und mein lieber Scholli, da geht's ab.
Genau, am 4.4. kommen gleich drei, ich glaube, sehr heiß erwartete Filme für nächstes Jahr. Der erste wird sein Friedhof der Kuscheltiere nach Stephen King. Ich kenne also das Buch bzw. die Geschichte kenne ich nicht. Ich glaube, wir kennen alle den Film von damals. Und die Bilder als auch irgendwie so der erste Trailer haben echt Bock gemacht, zumindest bei mir. Also ich habe da Lust drauf.
Ich glaube, auch daraus kann man eine ganze Menge noch machen, auch aus dem Material. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Soweit ich weiß, wird der Film dem Buch nicht sonderlich gerecht, wie es ja einige Male bei Stephen King ist. Aber zumindest denke ich mir dann, ah, dann kann man ja vielleicht nochmal eine andere Form von Herangehensweise machen. Und ich finde die Prämisse super interessant. Ich glaube, das kann spannend werden.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde den auch relativ gut besetzt, mit unter anderem John Lithgow, der ja endlich mal wieder öfters im Kino zu sehen ist. Trailer sah atmosphärisch aus, kann natürlich komplett nach hinten losgehen, ja, weil, glaube ich, die Regie übernimmt auch ein Duo, die haben auch noch keine so richtig große Hollywood-Erfahrung. Die haben mit diesem einen Film Starry Eyes, glaube ich, genretechnisch schon so ein paar Fans gesammelt. Und ja, ich bin gespannt. Muss gestehen, die ersten Bilder, die kamen, da fand ich vor allem dieses Bild von dieser Katze so scary. Die so auf diesem, die so auf der so Mitte der Straße einfach sitzt und einen anstarrt. Und ich bin normalerweise Katzenliebhaber, aber ist eine gruselige Katze. Die mag ich nicht. Ja, sag ja nichts dazu. Mir egal.
Nee, nee, nee. Das lassen wir jetzt so im Raum stehen.
Gut, dann machen wir mal weiter, Thomas, oder?
Genau, der nächste Film in der Reihe wird dann sein Dumbo, also die nächste Disney-Realverfilmung von einem ihrer Zeichentrick-Klassiker in dem Fall sogar. Ich muss aber sagen, ich finde Dumbo gar nicht so geil. Schlag mich ruhig. Deswegen interessiert mich auch also die Neuauflage, die Realverfilmung, auch wenn sie von Tim Burton ist, nicht so sehr.
Ich tatsächlich, mir ist es vollkommen egal. Also Disney bringt jetzt nächstes Jahr drei Realverfilmungen mit, obwohl man König der Löwen weiß jetzt nicht, ob das wirklich als Realverfilmung bezeichnen kann. Und Dumbo interessiert mich von denen fast am wenigsten, weil zum einen verbinde ich recht wenig mit dem Ausgangsmaterial. Zum anderen, ich mag Tim Burton, aber für mich sieht das aus wie Alice im Wunderland Tim Burton und darauf habe ich keine Lust.
Bin ich voll bei dir.
Ja, Shazam! Genau, das wäre Film Nummer 3 in der Liste jetzt für den 4.4.
Was für eine Überleitung.
Genau, DC wagt den nächsten Versuch. Und zwar mit einer Figur, die wirklich sehr viel Potenzial hat für einen sehr humorvollen Film. und zwar Shazam. Ein Junge, der auserwählt wird, die, ich nenne es mal, heilige Kraft zu führen, die Shazam-Kraft, und sich dann quasi in einen Superheld verwandeln kann, indem er das ausruft. Genau, und der Trailer sah ziemlich witzig aus. Hauptdarsteller ist Zachary Levi, den ich sehr mag, und ich habe Bock auf den Film.
Zum Glück ist Shazam einfaches Wort. Stell dir mal vor, du müsstest sagen, Urs, Kratz und Schwarz oder sowas sagen. Ja?
Das könnte aber zu spannenden Actionsequenzen führen, wenn man denn der Junge super nervös ist und es nicht schafft, das Wort auszusprechen.
Klaatu
Verata. Ich hab's mir doch irgendwo aufgeschrieben, Scheiße.
Genau, wie war das? Nektu, Nektarine.
Ich war gestern im Kino und da habe ich den Trailer nochmal gesehen auf der großen Leinwand. Und das sieht echt spaßig aus. Das sieht, also, es war so ein Trailer, der war zu Ende und ich dachte mir, boah, ich hätte jetzt echt Bock, den Film zu gucken. Und das ist ein gutes Zeichen. Und ich war ja auch von Aquaman durchaus angetan, der ja auch im Gegensatz zu früheren DC-Filmen die komödiantische Spur gefahren ist. Und Shazam wirkt auf mich so, als könnte das wirklich nochmal so eine Spur, nochmal eine Spur leichter sein. Ja, und leichtfüßiger. Und ich glaube, das ist genau das, was den DC Universe aktuell gut tut. Und ich freue mich total drauf. Ja.
Ja. Ich bin auch gespannt. Es hält sich bei mir jetzt in Grenzen. Ich bin jetzt nicht vollkommen gehypt drauf. Ich hoffe, dass es eine schöne Überraschung wird, sag ich mal so.
Gut, dann machen wir weiter. 11. April, da kommt Captive States. Da geht es darum, dass die Erde seit 10 Jahren von Aliens beherrscht wird und alles ist super, alles ist gut, aber es formt sich natürlich Widerstand, denn es ist nicht so schön, wie es zu scheinen mag. Vera Farmiga oder Farmiga und John Goodman spielen die Hauptrollen. Es sind schon etliche Trailer erschienen, unter anderem auch ein erster deutscher und der Trailer sah so lala aus. Die Movie Stills, also die Fotos aus dem Film, die aufgetaucht sind, sahen hingegen ziemlich cool aus. Trotz allem glaube ich nicht, dass es ein Film sein wird, der irgendwie eine Relevanz haben wird oder irgendwie erfolgreich sein wird nächstes Jahr.
Genau, ich glaube, der Film trollt uns. Jetzt schon? Ja, weil der Trailer irgendwie so wirkt, so von wegen, alles ist mysteriös und wohin geht das und welche sind die Figuren, was passiert da und welche Richtung. Und ich glaube, so intelligent wird er nicht werden. Und ich glaube, das wird eine Enttäuschung.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt drauf. Ich mag die Idee unheimlich gern. Ich finde, die Bilder sehen toll aus. Ich hoffe, dass es was wird. Weil wir reden über recht viele Filme jetzt natürlich in so einer Vorschau sowieso, die entweder ein Sequel sind oder was weiß ich, oder über die man eigentlich schon recht viel weiß. Und gerade, dass ich da überhaupt nicht so wirklich weiß, was mich erwartet, finde ich sehr, sehr spannend. Gerade mit so einer coolen Idee. Also ich drücke die Daumen, dass das ein richtiger Überraschungserfolg wird.
Gut. Ebenfalls 11. April kommt ein Film, ja, der hat für Diskussionsstoff gesorgt, denn wir nehmen den Podcast am 23. Dezember auf und vor ein paar Tagen kam der erste Trailer und der ist eher so semi-gut angekommen und zwar rede ich vom Hellboy-Reboot. So, ihr beiden Thomas-Leute, lasst mal hören.
Mein Herz hat ja, also ich war ja so halb erfreut und so halb traurig, bevor ich den Trailer gesehen habe, weil ich es unheimlich gern gesehen hätte, wie Guillermo del Toro seine Hellboy-Trilogie zu Ende führt. Ich halte Hellboy die Goldene Armee für einen der besten Fantasy-Filme der letzten Jahre, oder Jahrzehnt. Ist ja schon ein bisschen her. Und da war ich immer traurig, dass er das jetzt nicht machen darf, aber mir hat die ernste Herangehensweise oder die Bilder zu dem neuen Hellboy haben mir so gut gefallen, dass er auch ein R-Rating bekommt und so. Ja, und der Trailer war halt eine Sitcom mit Hellboy drin. Und ich glaube, das wird dem der Vorlage durchaus gerecht. Ich kenne davon nicht wirklich viel. Ich glaube, die ist komödiantisch auch, aber der Trailer war für mich, es hätte auch ja eine Parodie sein können. Das ist nicht der Ton, den ich mir einfach erhofft hätte von diesem Remake. Und da ist meine Vorfreude echt gesunken nach dem Trailer.
Ich glaube, der Film trollt uns. Nein. Nein, ich glaube wirklich, dass sie den Trailer absichtlich so ein bisschen so geschnitten haben und dass da durchaus dann auch andere Szenen und andere Elemente drin sind.
Das wäre gut, ja.
Nichtsdestotrotz hatte ich trotzdem nach dem Trailer Bock auf den Film, muss ich gestehen. Kann das aber sehr gut nachvollziehen und ich finde auch, Hellboy 2 ist wirklich auch da ein sehr gutes Meisterstück.
Ja, Hellboy 2 gehe ich mit den beiden Thomasen absolut d'accord, vor allem mit dem Thomas, für mich auch einer der besten Fantasy-Filme der letzten Jahre oder der Jahrzehnte. Ich hätte auch liebend gerne einen Hellboy 3 von Del Toro gesehen, also noch wesentlich lieber als dieses Reboot. Muss aber gestehen, dass ich fand den Trailer okay, ganz ehrlich. Ich habe ein paar Mal geschmunzelt, ich bin gespannt, wie der richtige Film dann aussieht. Dass der Trailer uns trollt, ja, glaub, das kann sein, wobei, vielleicht ist der Film ja wirklich so. Mal sehen. Ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Ich mag tatsächlich den Look des neuen Hellboys. Ich kann es gar nicht festmachen, woran es liegt, aber irgendwie, der hat so was Politisches, finde ich. Ja?
Das stimmt, ja.
Irgendwie spricht mich das an. Ich sag jetzt, also ich will jetzt nicht wissen, was das über mich selbst aussagt, aber ja, ich bin gespannt auf Hellboy und vor allem könnte es sein, dass, wenn er gut ist, dass es endlich mal wieder ein guter Film ist mit Milla Jovovich.
Das
Das
wär's.
wär's.
Das wäre
Ja.
was, ja.
Und glaub mir, alles ist besser als ein Hellboy-Reboot von Paul W. Anderson. Ja?
Ja, klar, auf jeden
Oh ja.
Fall. Okay. Gut, dann machen wir weiter. 11.4. Wildlife. Thomas, los.
Da habe ich noch gar nicht so viel von gesehen, aber absichtlich, weil ich irgendwie doch Erwartungen an den Film habe. Das wird das Regiedebüt von Paul Dano. Den kennt man vor allen Dingen als Schauspieler, zum Beispiel aus There Will Be Blood. Und ist auch Star besetzt mit Jack Gyllenhaal und Carey Mulligan unter anderem. Also ich freue mich drauf. Bei uns in der Kritik ist er allerdings nicht so gut weggekommen.
Ja, aber die Movieback-Kritiker haben auch keine Ahnung. Das ist.
Die
Die
haten
haben
aber
alle
eher
keine
das Skript.
Craft, genau, keine
Ja.
Craft. Ja, ja, ich hab zwei, drei Trailer sind ja schon rausgekommen und die fand ich alle recht stark. Und von der Besetzung her, ich meine, hey, Jack Gyllenhaal, Carey Mulligan, book me in. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Ja, genau.
Und ja, ich bin dabei.
Ja, ich auch.
Super. Gut, dann gehen wir mal fix weiter. Am 18. April startet Wenn du König wärst. Der neue Film von Joe Cornish, der zuvor Attack the Block gemacht hat, wenn ihn noch jemand kennt. Und da geht's um einen jungen Schüler, der plötzlich merkt, hey, ich bin irgendwie die, weiß ich, die, jetzt würde ich Nachgeburt sagen. Ich bin irgendwie.
Okay, interessante Prämisse.
Ja. Ich bin der Nachkomme von König Artus und Merlin ist auch da und die böse Morgana, die wird bald über die Welt kommen und deswegen muss ich mit meinen Schulkameraden eine Armee aufbauen. Und ich habe gestern im Kino auch zu dem Film Trailer gesehen und der hatte so eine schöne Tagline. Mit uns hat das Böse Nachsitzen, wie ist die, oder so ähnlich. Das fand ich ganz sympathisch. Und ja, sah für mich halt aus wie ein Film für Kinder, aber ein sympathischer Film für Kinder. Ein Film für Kinder, wo ich nicht das Gefühl habe, dass wenn ich als Erwachsener dann mit im Kino sitze, dass ich mich da 2 Stunden langweilen werde.
Ich finde es ja komisch, dass es so lange gedauert hat, bis nach Attack the Block er wieder einen Film jetzt direkt gedreht hat und nicht nur was geschrieben
Ja,
hat.
aber er war halt als Drehbuchautor
Und
echt viel aktiv. Das muss man auch mal sagen, ne?
ja, klar, auf jeden Fall. Ich fand Attack the Block super damals, sehr überraschend. Und freue mich jetzt auf den Film, nachdem ich das Po- also das erste, was ich gesehen habe, war das Poster und das hat mein Interesse schon geweckt, weil das so verrückt aussieht. Und der Trailer sah auch gut aus, also ich habe Lust auf den Film, ja.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe Attack the Block leider nicht gesehen. Das muss ich immer noch nachholen. Das ist ewig lang her. Das ist ja schon ewig, seit 2011 oder so,
Ja,
kam
genau.
der ins Kino. Aber ich mag solche Filme immer ganz gern mit solchen sehr, sehr einfallsreichen Ideen. Ein bisschen lustig wird's ja, denke ich, dann auch gern.
Gut. So, 25. April.
Jetzt kommt ein
Jetzt kommt
Brocken.
ein Brocken. Ich kann leider nicht schnippen. Kann einer von euch vielleicht schnippen? Danke. Gut. Und damit hätten wir, warte mal, ja, beide geschnippt. Ja, damit hätten wir 100% der Weltbevölkerung ausgelöscht.
Juhu.
Ja, Thomas, du bist ja von uns der Comicleser, deswegen darfst du gerne ein paar Worte über Avengers Endgame verlieren zu Beginn. Als erster meine ich.
Ja, Also der Trailer war ja heiß ersehnt dieses Jahr, wann er endlich kommen wird. Und der kam jetzt letztens, ne, 2 Wochen her jetzt. Ich glaube 2 Wochen, ne? Und der verrät nicht viel. Also er zeigt ja wirklich nur einige Szenen, die ja sowieso schon klar sind, dass sie danach kommen werden jetzt nach Avengers. Und ich glaube, bei uns in der Redaktion wird er doch in einigen Top-Listen auftauchen von ein paar Leuten. Zu Recht finde ich auch. Und weiß noch nicht, wie es wird. Also es ist ja viel gespoilert worden, will ich gar nicht mal so sagen, sondern viel irgendwie so verrückte Theorien aufgemacht worden, was alles so passieren wird. Wer wird sterben? Wer kommt zurück? Kommen alle zurück? Wie geht's danach weiter? Wie wird Phase 4
Nein,
aussehen?
die
Und
tot sind, die bleiben tot. Alle, die zu Staub fallen werden, das ist.
alle,
Also,
ja, alle.
das 3 Monate.
Spider-Man Far From Home wird ein sehr
Ja,
eigenartiger
ja.
Film.
Ist dann nur ein
Ja.
Traum. Und am Ende sind alle wieder weg. Genau, ich bin auf Most Wanted für nächstes Jahr auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sie an Avengers anknüpfen können und auch auf dem Niveau bleiben und dass sie tatsächlich vielleicht noch ein paar mehr Elemente als nur wir rächen jetzt das Universum reinbringen, sondern vielleicht auch noch mal ein paar Fragen aufwerfen oder auch die Leute tatsächlich vor gravierende Entscheidungen stellen, die danach wieder Tränen hervorrufen.
Ich freue mich auch sehr, das ist keine Überraschung, aber für mich ist es eine kleine Überraschung, weil ich hatte Infinity War, ich hab eine definitive Enttäuschung da, ich habe eine definitive Enttäuschung gerechnet bei Avengers Infinity War. Und er hat mich nicht enttäuscht. Und Avengers Infinity War war für mich der Film, der mir gezeigt hat, dass Marvel mich durchaus noch überraschen kann, gerade was ein paar Szenen oder eine Richtung und so weiter angeht. Und deswegen gibt es zumindest die Möglichkeit, dass sie mit Avengers Endgame was Neues in diesem Universum probieren. Und davon möchte ich mich gerne überraschen lassen. Und wenn es das wird, dann glaube ich auch, kann er bei mir absolut einer der Top-Filme werden nächstes Jahr.
Ja, seien wir ehrlich, Endgame wird neben so einem komischen Film, der im Dezember startet und wo es mit Lichtschwert und so gange geht, der größte Blockbuster nächstes Jahr werden.
Disney übernimmt nächstes Jahr, absolut. Soweit ich weiß, kommt Frozen 2 doch auch noch
Ja,
nächstes
ja.
Jahr. Disney
Frozen 2 kommt
übernimmt
auch, ja.
nächstes Jahr die
Ja.
Welt,
Und
auf jeden
Fox.
Fall. König der Löwen kommt auch noch
Ja.
raus.
Ich habe das Problem, dass ich mich auch wie Bolle auf Infinity War gefreut habe und ich fand ihn nicht schlecht, aber ich kann nicht diesen überschwänglichen Kritiken beipflichten. Mich hat der Film schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich mich, glaube ich, vom Marketing von Marvel hab blenden lassen. Also wenn Kevin Feige oder Feige halt gesagt hat, also das hat er mehrfach gesagt, das ist ein Film, der steht für sich alleine, finde ich halt eben nicht. Es ist halt einfach nur der
Absolut
erste
nicht, ja.
Teil. Und
Ja.
wenn halt eben Thanos in die Finger schnippt und dann diese ganzen Helden zu Staub verfallen, ist mir das halt relativ egal, weil ich halt weiß, die meisten davon, vielleicht sogar alle, kommen halt nächstes Jahr wieder. Ja, deswegen hat Infinity War für mich nicht so ganz funktioniert. Also ich fand den ganz unterhaltsam und wie gesagt nicht schlecht, aber also richtig abgeholt hat er mich nicht. Dementsprechend bin ich halt schon neugierig, was Endgame angeht, bin jetzt aber nicht so, dass ich da mit großer Euphorie darauf warte.
Du hast einfach kein Herz.
Dafür habe ich einen sehr guten Filmgeschmack. Nee, ich meine, Leute, seien wir ehrlich, ja, auch ich werde da reinrennen, ja, in die Pressaufführung sowieso, ja, und total gespannt drauf sein, wie es weitergeht. Aber dadurch, dass ich halt den Infinity War nicht so pralle fand, ich wiederhole, ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn nur nicht super, ja, ist meine Erwartungshaltung eher so, ja, mal gucken. Ich persönlich muss gestehen, ich bin gespannter darauf, wie er ankommen wird bei der Kritik und bei den Fans und vor allem, wie Marvel dann weitermacht mit Phase 4.
Absolut.
Ja.
Ja. Der Mai. Machen wir den Mai weiter. Der Mai beginnt
Oha.
eigenartig, kann man glaube ich sagen,
Er
am
beginnt gelb.
9.5. mit Pokémon Meisterdetektiv Pikachu oder Detective Pikachu, einer Videospielverfilmung. Wer weiß, vielleicht wird es ja die beste Videospielverfilmung, die es je gab. Es geht im Prinzip um die Pokémon-Welt als Realverfilmung und um einen Jungen, der Pikachu verstehen kann. Und zwar spricht Pikachu zudem in der Stimme von Ryan Reynolds und die lösen gemeinsam einen Fall.
Deadpool im Pokémon-Universum.
Im Prinzip, ja.
Ich hatte auch sehr große Bedenken bei dem Film, weil ich mir gedacht habe, okay, was wird das jetzt? Und von der Idee her schon so ein bisschen abgespaced, fand aber den Trailer herausragend. Und wenn so der Film ist, könnte das eine der Überraschungen nächstes Jahr werden.
Ich finde das auch super interessant. Also, sie scheinen diese Weirdness wirklich durchzuziehen. Es gibt so oft Filme, die haben Konzepte, da denkst du dir vorher so, oh, das wird so ausgefallen. Und dann siehst du einen Trailer oder irgendwas und das sieht dann doch aus wie jeder andere Film.
Ja.
Wirkt da nicht so. Also, es kann auch ein riesiger Reinfall werden, aber es ist zumindest was Spannendes.
Bist du?
Nichts warst du?
Du magst doch total gerne Pikachu.
Ich fand, also, ich habe mit dem Film zwei Probleme. Das eine ist, ja, ich bin kein Pokémon-Fan. Und wenn mir noch irgendein Erwachsener in so einer elendigen Babysprache diesen Pikachu immer nachmacht, nee, nur einmal, das raste ich aus. Ja, das ich hasse. Es tut mir leid, es ist einfach so. Ich sehe dieses gelbe Vieh und ich krieg die Krätze. Es ist einfach so. Das war schon als Kind so. Es tut mir leid, ist halt einfach so. Das zweite Problem ist, was ich habe, dieser Film ist für mich reines Kalkül. Und natürlich, klar, wenn man sich die Starts ansieht, die wir jetzt schon hatten, da ist fast alles irgendwie kalkuliert. Aber Pokémon Meisterdetektiv Pikachu ist wirklich so, hey, Pokémon Go läuft doch super, oder? Machen wir einen Film. Hey, Ryan Reynolds ist Deadpool. Hey, lass wir noch sprechen. Ich weiß nicht, das sieht für mich halt aus wie ein Film, der am Reißbrett entstanden ist, so von der Marketingabteilung. Das kann natürlich sein, dass der unglaublich unterhaltsam sein wird. Ja, will ich gar nicht sagen. Und nur weil ich Pikachu nicht mag, hoffe ich trotzdem, dass es ein guter Film wird. Denn gute Filme braucht das Land. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich vorfreudig auf den Film warte. Und jetzt dürft ihr mich gerne verbrennen, wenn ihr wollt.
Nö, ich kann das absolut verstehen. Für den Rahmenbedingungen finde ich, wirkt das auch so wie, hey, lass alles, was gerade in ist, zusammenmanschen. Aber ich sehe halt das Potenzial, wie du selbst schon sagst, dass es ein sehr unterhaltsamer Film werden kann. Ein sehr eigener Film auch einfach. Und darauf freue ich mich schon. Durchaus mit der Erwartung dabei, das kann schon ziemlicher Mist werden.
Danke.
Ja.
Ich fühl mich verstanden.
23.05. wird es auch
Oh ja.
spannend. Da kommen zwei Filme, die hier stehen, die mir gar nichts sagen, zu denen du uns jetzt was erzählt.
Okay, das eine ist Ad Astra, der neue Film von James Gray, der hat zuvor diesen Die verlorene Stadt Z gemacht, besetzt
Oh.
mit Brad Pitt und Tommy Lee Jones. Das ist ein Science-Fiction-Film. Brad Pitt spielt einen Mann, der zum Neptun reist. Dorthin ist sein Vater einst verschwunden, zum wahrscheinlich Zigaretten holen und kam nie wieder zurück. Das ist so die Grundprämisse des Films und mehr ist noch nicht bekannt. Bislang gibt es keine Trailer. Es gibt nur einen Movie-Still. Das sieht man Brad Pitt mit einem Astronautenhelm. Auch nicht besonders aussagekräftig. Aber ich finde James Gray, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, warum nicht?
Und Donald
Und Donald
Sutherland.
Sutherland, genau.
Klingt interessant auf
Okay,
jeden
jetzt habe ich
Fall,
total Bock auf den Film, ja.
ja. Ja, dafür bin ich doch hier. So, und der zweite Film, den du meinst, ist wahrscheinlich Brightburn, oder?
Ja.
Brightburn, das ist interessant, sollte schon im Sommer vorgestellt werden auf der Comic-Con. Produziert wurde er von James Gunn. Problem war aber, dass mit der Comic-Con halt auch die News rauskam, dass Disney ihn gefeuert hat. Deswegen hat Sony dieses Event abgesagt. Und jetzt haben sie vor ein paar, ich glaube 3, 4 Wochen, den ersten Trailer nachgereicht. Brightburn verfolgt eine total simple Idee, die ich aber echt spannend finde, und zwar ist es im Grunde diese Superman-Geschichte. Ein kinderloses Ehepaar findet im Wald nachts in einer Kapsel einen Säugling und nimmt diesen auf, und sie sehen halt recht schnell, hey Mensch, dieser Junge, der hat ja Superkräfte. Jetzt ist der Twist bei Brightburn aber, dass dieser Junge scheinbar halt nicht Superman ist, sondern mehr so ein kleiner Teufelsbraten, wie wir es aus Das Omen kennen. Und das ist so die Grundprämisse aus Brightburn.
Im Prinzip eine
Der,
Art von böser
genau,
Superman.
genau, der Trailer
Das ist
war
natürlich cool.
fantastisch, wie ich finde, und hat mich sofort irgendwie reingezogen, sodass ich Lust habe auf den Film. Übrigens baut Gunn damit irgendwie so ein Familienimperium auf, weil die Autoren sind Brian Gunn und Mark
Seine.
Gunn, sein Bruder und sein
Ich glaube, es
Cousin.
sind beide seine Cousins.
Oder beides seine Cousins? Nee, ich
glaub, Sean Gunn ist sein Bruder, oder?
Nee, der hat mehrere Brüder.
Das Gunperium halt eben.
Es gibt einige Guns.
Ich sage euch, dieses Gunperium wird so groß, dass sie irgendwann Disney aufkaufen werden. Als Rache.
Genau, das ist dann die Rache. Ja. Klingt super spannend.
Ja, Hauptrolle ist Elizabeth Banks. Die hat mit Gunn schon seinen ersten großen Kinofilm Sliver mitgemacht.
Machen wir, glaube ich, weiter mit dem nächsten Disney-Film. Oh, welche Überraschung.
John Wick 3.
Und und zwar Aladdin. Aladdin gegen John Wick.
Ich tippe hier auf John Wick.
Ich auch. Aladdin. Ich finde es grundsätzlich ähnlich uninteressant wie Dumbo, obwohl ich Aladdin ganz gern mag. Das Einzige, was mich interessiert, ist Guy Ritchie. Ich finde Guy Ritchie ist immer für eine Überraschung gut. Ich mochte seine King Arthur-Version, auch wenn die viele Probleme hatte. Das Beste an King Arthur Legend of the Sword war Guy Ritchies Art, den Film zu inszenieren. Ja, und deswegen, ich lasse mich gerne überraschen von dem Film.
Ich finde es ja auch mutig, dass Disney Ritchie engagiert hat dafür.
Absolut, ja.
Wobei ich glaube, sie haben ihn engagiert, bevor die Box-Office-Zahl von King Arthur raus war.
Genau. Da dachten sie noch, King Arthur wird ein Fünfteiler und so.
Ich bin auch total gespannt. Ich muss gestehen, bei Dumbo zum Beispiel, da weiß ich nicht, da alleine, wenn mir jemand erzählt, du, wir machen Dumbo, aber jetzt als Realfilm, ist so, ach nö. Aber Aladdin nochmal als Realfilm, finde ich, ergibt für mich mehr Sinn. Das Original ist einer meiner liebsten Disney-Filme. Jetzt kamen ja die ersten Bilder raus mit Will Smith als Genie, die ja eher für Gelächter gesorgt haben. Aber fand's eigentlich ganz okay. Und ich bin kein Guy Ritchie-Fan, aber ich weiß, was er leisten kann. Und von daher Aladdin, doch, ich hoffe sehr, dass der gut wird.
Ja.
Ich bin ohne Erwartung.
Gut.
Das ist die beste Erwartung.
Welche Erwartung hast du denn zu John Wick Kapitel 3?
Sehr, sehr große Erwartung. Ich bin großer John Wick-Fan.
Ja.
Fand den ersten sehr überraschend von seiner Figur und von seiner Welt, obwohl die Prämisse ja wirklich simpel ist. Oh, der Hund ist tot. Ich knalle ab. Aber Baba Yaga hat halt gezogen. Und in John Wick 2 war dann die Überraschung von wegen, dass er diese Welt so aufbaut. Ja. Ne? Also wie halt innerhalb dieser Killerwelt miteinander umgegangen wird, welche Regeln es gibt, welche Geschäftsbeziehungen es da auch gibt und sowas alles. Und ich hoffe, dass sie das in John Wick 3 fortführen, vielleicht aber auch die Action ein bisschen zurückfahren, weil es gab viel zu viele Headshots in John Wick 2, finde ich zumindest.
Es gab schon einige Headshots.
Das war wirklich irgendwann redundant, dass du gedacht hast, so, hopp, bumm, hopp, bumm, hopp, bumm, auch noch einer. Da können sie wirklich nochmal ein bisschen dran feilen oder sie gehen halt nochmal genauer und expliziter auf Action-Szenen ein und machen das nicht irgendwie so nebenbei. Das würde mir ganz gut gefallen. Also ich habe Lust drauf.
Ja.
Ich habe auch Lust drauf. Ich mochte den ersten. Ich fand den zweiten, obwohl ich ihn cool inszeniert fand, nur so okay, weil ich es dann irgendwann auf Dauer doch nicht so interessant und ein bisschen ermüdend fand. Aber Keanu Reeves hat ja selbst gesagt im zweiten, er muss jetzt alle umbringen. Und deswegen erwarte ich mir von John Wick 3, dass er alle umbringt.
Ich muss ja gestehen, ich fand den ersten Teil okay, aber nicht so toll. Und ich hatte mit dem zweiten Teil wesentlich mehr Spaß.
Dann ist es ja vielleicht eine gute Richtung, dass sie bei John Wick 3 noch. Also ich glaube tatsächlich, sie werden noch verrückter und das hoffe ich mir auch irgendwie. So. Die Erwartungshaltung, die ich an John Wick 3 habe, ist irgendwie die von einem unterhaltsamen, netten, kleinen Actionfilm und darauf kann man sich auch freuen.
Ja. Also ich bin ein bisschen skeptisch, weil jetzt die ersten Bilder zeigen ja ihn und Halle Berry so irgendwie unter anderem in der Wüste und er reitet in der Stadt ein Pferd und so. Aber ja, der wird halt wirklich komplett durchdrehen, der Film, glaube ich. Und ich hoffe, dass ich fand, der zweite hat da schön die Balance gefunden und ich hoffe, dass es der dritte Teil auch tut. Und bin gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt würde ich sagen, sind wir fast durch, aber der gute Thomas muss sich leider verabschieden.
Ja, über den letzten Film im Mai rede ich gern noch, dann muss ich ja tatsächlich leider...
Die letzten zwei Filme, da willst du noch drüber reden?
Ach so, die letzten zwei Jahre, über die würde ich gerne noch reden.
Alles klar.
Dann müsste ich mich langsam auch aufmachen, gut. Genau. weiter, immer
gut,
weiter.
Am 30. Mai startet Rocketman von Dexter Fletcher, dem Regisseur von Eddie the Eagle, und genau wie bei Eddie the Eagle spielt Taron Egerton die Hauptrolle. Diesmal aber keinen erfolglosen Skispringer, sondern einen einigermaßen bekannten Popstar namens Elton John.
Ich muss ja sagen, ich habe gar nicht so viel Erwartung an den Film, beziehungsweise ist nicht so mein Thema, meine Figur. Allerdings fand ich Eddie the Eagle super.
Ja, und man muss auch sagen, dass Dexter Fletcher halt auch bei Bohemian Rhapsody mitgearbeitet hat. Den, das weiß ich, der Thomas nicht so toll fand, aber ich fand den halt ziemlich stark.
Wenn es inszenatorisch ähnlich wird wie Bohemian Rhapsody, gern. Sonst kann er für mich gern ein bisschen mehr machen als Bohemian Rhapsody. Ich verbinde jetzt mit Elton John nicht so viel. Ich mag Taron Egerton. Warum nicht? Also Rocketman ist für mich tatsächlich eher so ein mal gucken Film. Ist jetzt nichts, wo ich ultra drauf abfahre.
Ja, genau.
Da lacht er sich im Hintergrund ins Fäustchen.
Ich sehe nur gerade irgendwie so, weiß ich so, früher gab es in der Cinema immer so auch so Vorschauen, dann gab es immer so kleine Kästchen, wo halt so ja die Prognose stand. Und ich fände es ganz cool, wenn da eine Prognose stand, auch mal gucken.
Mal gucken, ne? Läuft.
Kann gut sein, nicht kann toll. Schlecht sein. Mal gucken.
Ja. Also.
Tatsächlich ist. Achso, möchtest du noch was zu Rocket sagen?
Ja, ich bin gespannt drauf.
Entschuldige.
Ich verzeihe dir.
Okay. Danke.
Ich weiß ja, dass.
Also, so
normalerweise ist. Normalerweise ist der Thomas nämlich kein so großer Trampel.
Ja, nur heute. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten.
Das war ein Angebot für eine Überleitung übrigens.
Ja, ich hatte vorher mal eine gute. Ach so.
Verkackt.
Godzilla King of Monsters ist der andere Film.
Das war super jetzt.
Das war jetzt eine super Überleitung.
Das ist meine Überleitung. Am 30.05. kommt auch das Sequel zu Godzilla ins Kino, der ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Godzilla vs. Kong vorbereitet. Ich mochte Kong Skull Island wirklich super gern. Ich mochte den ersten Godzilla auch ganz gern. Und ich freue mich unheimlich auf King of Monsters. Also der Trailer hat mir ein bisschen zu viel gezeigt, der neueste. Aber das sieht nach so richtig schöner Mischung aus sehr atmosphärischem Film, aber auch ordentlich Monstergekloppe aus. Und das ist genau das, was ich sehen möchte.
Ja, das kann ich so nur teilen. Bis auf, dass ich den ersten Godzilla... er hatte wirklich saustarke Momente, also diese
vom Stil ja, war das cool, definitiv. Fand ich. Und ich hoffe, das übernehmen sie sozusagen inhaltlich, ja.
Und was ich auch interessant finde, ist, dass der Regisseur von Godzilla King of the Monsters der Regisseur von Krampus ist und Trick or Treat, und das sind zwei Horrorfilme, die finde ich sträflich unterbewertet sind.
Das stimmt, ja. Genau, ich bin großer Godzilla-Fan, seit der ersten Stunde irgendwie gefühlt, seitdem ich Godzilla gucken konnte, und guck dir immer noch gerne auch die alten Toho-Cheesy-Trash-Filme, der erste ist immer noch richtig, richtig grandios, die habe ich glaube ich auch 9 Punkte in der Kritik gegeben, hat auch verdient, der erste Godzilla-Film, der von dieser Reihe her stammt, den finde ich bei jedem Mal gucken schlechter, muss ich sagen. Also optisch hat er wirklich ein paar Szenen, die dabei sind, die richtig stark sind. Das hattest du gerade ja schon gesagt. Aber inhaltlich ist er echt Wurst. Und Kong dagegen fand ich dann inhaltlich schon stärker und optisch auch richtig stark. Und ich glaube, jetzt können sie richtig auf die Kacke hauen, indem sie Godzilla richtig präsentieren und einfach die ganze Welt zerfetzen von mir aus. Und dann können sie weitermachen. Also dieses Monster-Building gefällt mir total gut. Da habe ich Lust drauf, wenn sie es auch schaffen, Inhalt reinzubringen, wenn sie die Figuren darstellen, gut darstellen, vor Entscheidungen stellen, aber natürlich auch gleichzeitig Godzilla als Figur etablieren und weiter etablieren und stärker machen.
Was redest du davon wegen Figuren etablieren? Hauptsache
genau,
es knallt.
Genau.
Ich hoffe, dass
sie sich gar nicht zu sehr auf die Menschen konzentrieren, weil das war für mich einer der Probleme mit dem ersten Godzilla. Das war auch der schwächste Aspekt an Kong Skull Island, waren die Figuren, fand ich. Ich hoffe, dass sie wirklich, die Kong Skull Einrichtung, die ich interessanter fände, wäre die, dass es offenbarer einfach nur straighter Monster Trash ist. Aber sehr optisch, sehr ansprechend inszenierter Trash. Und Godzilla der Erste, finde ich, hat noch versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht sogar fast ein bisschen anspruchsvoller zu formen. Und diese amerikanische Monsterverse-Version, die kann für mich gerne einfach nur Monster Clockverse sein. Und dann bin ich zufrieden, wenn es schick aussieht. bisschen oberflächlich, ja. Aber.
Ich will noch zur Ehrenrettung von Kong Skull Island sagen, den ich auch toll finde, dass er aber immerhin John C. Reilly hatte. Und der war super.
Ja.
Das stimmt.
Gut.
Gut. Dann muss ich mich an diesem Punkt verabschieden. Ihr habt noch ein paar spannende Filme vor euch. Jetzt
lügt doch nicht.
Obwohl, Moment, lass mich draufschauen.
Nicht mehr wirklich viel.
Zumindest einen finde ich interessant. Könnt ihr euch überlegen, welcher das ist. Wegen des Regisseurs. Und dann sage ich vielen Dank. Soll ich noch irgendwas sagen?
Irgendwas Besonderes? Sie wissen nicht, wann dieser Cast erscheint. Deswegen weiß ich nicht, ob es so gut ist, wenn du jetzt sagst, guten Rutsch oder so. Ich glaube, das könnte sein, dass es erst im Januar veröffentlicht wird. Deswegen geben wir dir jetzt einfach hier die Bühne, einfach dich ganz normal zu verabschieden. Wir werden uns ja garantiert irgendwann mal wieder hören. Spätestens.
Ich hoffe doch, dass ich im zweiten Teil dabei sein kann.
Müssen wir gucken, wie du jetzt so angekommen bist.
Ja, like, vielen Dank, dass du da warst. Subscribe
mich und Hashtag Thomas darf wieder mitmachen. Ich freue mich auf ein gutes Kinojahr 2019 einfach. Das ist das, was ich sage. Es ist ein sehr vollgestopftes Jahr, es sind aber auch viele interessante Dinge dabei. Und ich hoffe einfach, dass viele von diesen großen Filmen delivern, dass sie wirklich cool und werden und Spaß machen. Und nicht eine Blockbuster-Enttäuschung nach der anderen kommt. Und ich freue mich selbstverständlich auf all die ganzen kleinen Filme, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß.
Gut.
Okay.
Das sind meine Worte.
Dann vielen Dank fürs Mitmachen.
Sehr, sehr
gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau.
Macht's gut.
Ciao.
So. Dann geht's weiter.
Ja, wir könnten natürlich jetzt auch einfach über den Thomas lästern.
Nein, das würden wir nie tun.
Na.
Noch bin ich da. Ah, verdammt. Jetzt aber nicht mehr.
Das war voll fies, ey.
Ja, bei welchem Film haben wir gesagt, das wird euch überraschend? Und sehe da, der Thomas hat für die Überraschung gesorgt. Okay, letzter Monat in unserem Halbjahre-Vorblick ist ein Film namens Fluxy. Und ich muss gestehen, ich musste wirklich googeln, was das ist.
Mir sagt es auch überhaupt nichts. Also von daher, schieß los.
Es ist tatsächlich ganz interessant. Es ist der neue Film von Jonathan Levine. Der hat unter anderem 50-50 und Warm Bodies gemacht.
Oh, 50-50 war toll.
Ja, oder auch All the Boys Love Mandy Lane und einen tollen Film, einen Coming-of-Age-Film mit Ben Kingsley namens The Wackness. Den kann ich auch nur empfehlen. Allerdings hat Jonathan Levine zuletzt auch diesen komischen Urlaubsreib oder Snatch gemacht mit Goldie Hawn und Amy Schumer und immer. Oh, ja. Auf jeden Fall, der führt Regie und die Hauptrollen übernehmen Seth Rogen und Charlize Theron. Und Seth Rogen spielt in dem Film einen Politjournalist, der versucht, seine einzige Babysitterin, Charlize Theron, abzuschleppen, die nun eine wichtige Position in der Regierung bekleidet. Und ich finde, das könnte was werden. Jetzt,
ne? Klingt zumindest interessant. Ja. So für eine Komödie, ja.
Also jetzt nichts, was, glaube ich, die Box-Office-Kassen irgendwie zum Klingeln bringen wird und auch nichts, wovon wir, glaube ich, noch in 3 Jahren irgendwie reden. Aber es könnte eine einfache, unterhaltsame Komödie sein. Und alleine Seth Rogen als Politjournalist ist schon irgendwie seltsam.
Ja, das stimmt, ja.
Gut, ebenfalls am 6.6. startet der neue Film von Neil Jordan. Neil Jordan hat unter anderem gemacht den großartigen Interview mit einem Vampir. Und dieser Film heißt Greta. Mit Chloe Grace Moretz und Isabelle Huppert. Oder Huppert? Wie heißt die ausgesprochen? Huppert, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Weißt du, worum es geht, Thomas?
Nee, gar nicht. Ich habe letztens, also der Trailer kam gerade irgendwie die Tage, oder der neue Trailer. Ich habe ihn aber nicht gesehen, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen.
Es geht darum, Clay, Chloe Grace Moretz spielt eine junge Frau, die hat ihre Mutter verloren und zieht um deswegen nach Manhattan und trifft dort eine Witwe namens Greta, gespielt von Isabelle Huppert, und die beiden verstehen sich richtig gut. Es kommt dann aber nach und nach raus, dass diese Witwe sehr obsessiv ist und es nicht so toll findet, wenn sich ihre neue beste Freundin mit anderen Menschen abgibt. Wir haben also so eine Art Thriller, wie wir es zum Beispiel in Weiblich ledig jung sucht schon mal gesehen haben. Der erste Trailer, der kam jetzt raus, den kann man auch bei uns sehen. Das sah ganz okay aus, würde ich sagen.
Ja. Also im Auge behalten, aber nichts Besonderes. Erst auf den ersten Blick.
Wartet einfach unsere Kritik ab. Sollte man ja eh immer machen.
Das stimmt. Immer unsere Kritiken erwarten.
Ja. Ich stelle mir gerade jemand vor, ich warte seit 5 Jahren darauf, dass sie endlich diesen einen Film kritisieren.
Da kommt einfach nichts. Deswegen kann ich den nicht gucken. Der nächste Film in der Reihe am 6.6. noch, der natürlich beide anderen Filme, die gerade vorgestellt worden sind, überstrahlen wird, obwohl, glaube ich, das Interesse an der Reihe doch so ein bisschen gesunken ist, ist X-Men Dark Phoenix. Basiert auf einem Comic, den ich sehr, sehr empfehlen kann und der wirklich gut ist. Und deswegen bin ich gespannt, ob sie den Geist der Vorlage treffen werden oder ob es wie im letzten Film Apocalypse, was glaube ich, ich komme schon durcheinander bei den ganzen X-Men-Filmen, sehr generisch und inhaltsleer sein wird.
Ja, ich muss gestehen, ich habe keinen Bock drauf. Ich
kann es verstehen,
also,
ja.
Nichts gegen die X-Men. Also X-Men 2 ist immer noch einer der besten Superheldenfilme, finde ich. Der ist echt grandios. Und Logan Wolverine hat ja auch nochmal gezeigt, was man so alles mit einer Figur, einer Comicfigur machen kann, wenn man nur genügend Eier in der Putze hat. Aber ja. Dark Phoenix, so die ersten Trailer und ich weiß, die Besetzung ist toll. Die X-Men, die stehen ja auch für was. Das ist ja nicht nur bloß so Beschallung, aber es sieht halt einfach aus wie immer. Deswegen würde ich sagen, dass das also für mich wesentlich interessanter ist, dieser X-Men The New Mutants, der mehr so im Horrorbereich unterwegs ist, der ja auch nächstes Jahr startet, allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte. Auf den freue ich mich mehr. Ich habe es, glaube ich, schon öfters jetzt gesagt im Podcast, auch das ist so ein Film, den gucke ich mir definitiv im Kino an, da gehe ich dann auch wieder rein. Aber jetzt, also, ist es nichts, was mich so vorfreudig erstrahlen lässt, wirklich. Und das finde ich schade, denn wenn man sich allein mal den Cast anguckt, gibt's ja genügend Gründe, sich darauf zu freuen. James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, grandiose Darsteller, ja, aber es liegt nicht nur an Apocalypse, es liegt auch an den Vorgängerfilm, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, mit irgendwas mit Zukunft ist Vergangenheit oder so.
Den fand ich aber gut.
Ja, ich fand keinen dieser X-Men-Filme richtig scheiße. Aber es ermüdet mich mittlerweile irgendwie. Weil ich habe diesen Trailer gesehen und ich habe halt nichts gesehen, wo ich dachte, oh, okay, da gehen sie mal einen anderen Weg und oh, das ist mal was Neues. Es ist halt genau diese Rezeptur, die sie seit, ich glaube, seit 2001, 2002 verfolgen. Und das hat mal Spaß gemacht. Wie gesagt, X-Men 2 ist famos, die gucke ich mir heute noch gerne an. Aber Dark Phoenix, da bin ich echt raus.
Genau, das ist, eigentlich wird es eher so ein, ja, so ein bisschen Glücksspiel wird es auch sein, weil bei Simon Kinberg ist es immer so, mal wird's gut, mal wird's weniger gut, aber ich kann das schon verstehen, dass sie diese, also es wird wieder diese Rezeptur werden, wie jetzt zuletzt bei den Filmen, und da müssen sie schon wirklich liefern. Die Vorlage hat das.
Ich kenne die Vorlage, ja, und sie haben sie, die Vorlage ja schon mal versaut in X-Men The Last Stand, ja.
Genau. Übrigens geschrieben von Simon Kinberg.
Dazu muss man mal sagen, dass Simon Kinberg sehr mit den X-Men verwurzelt ist, der, glaube ich, jeden Film produziert hat. Also Simon Kinberg ist ein ganz aktiver Produzent im Blockbuster-Bereich, der hat viel, viel gemacht. Und übrigens, wenn ich mich nicht irre, ist Dark Phoenix sogar offiziell sein Regiedebüt.
Ja, genau, wird es auch.
Aber das ist keiner, der wirklich, wo ich jetzt sage, oh, der ist unerfahren. Also der arbeitet seit vielen, vielen Jahren im Blockbuster-Bereich und das sehr erfolgreich. Als Autor und als Produzent. Ja. Also, wenn der Film jetzt nicht liefern sollte, liegt es nicht daran, dass es die erste Regiearbeit von Sam Kinberg ist. Das glaube ich nicht. Ja. Gut.
Beim nächsten Film
Ja.
bin ich noch sehr, sehr
Ja.
skeptisch. Ursprünglich hatte ich gedacht so, ah, okay, nachdem wir jetzt vier Filme, drei Filme, ich weiß gar nicht mehr, drei
Drei.
Filme waren es, ne? Genau, drei Filme hatten im Man in Black Universum. Gehen Sie jetzt einen Schritt weiter und machen mit Man in Black woanders, quasi in London, und jetzt der Titel ist ja auch mittlerweile raus, Man in Black International, was Neues auf und versuchen diese Welt und dieses Universum zu erweitern. Und dann kam jetzt der Trailer und ich fand den echt lahm.
Mir ging es so, ich habe den Trailer gesehen, auf unserer Facebook-Seite übrigens. Und ich dachte mir so, okay, ja, okay. Und ich hatte total vergessen, obwohl ich wusste, was es für ein Trailer ist, dass es Man in Black ist. Weil erst in den letzten, glaube ich, 20 Sekunden der erste Außerirdische wirklich auftaucht. Und
Ja, das stimmt, ja.
das sah nicht generisch aus, aber das sah so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Weißt du, so nach dem Motto, hey,
Genau.
sind halt Men in Black, das heißt, wir haben so diese Sachen, die wir bringen müssen, wir haben die Anzüge, wir haben die Außerirdischen, wir haben das Blitzdings, wir haben ein Auto, wo man halt auf den roten Knopf drücken muss. Aber der Trailer hat das irgendwie so verkauft, so nach dem Motto so, ja, hier, Chris Hemsworth, ne, hier, und dann hast du Tessa Thompson hier, und dann hier, guck mal, da ist ein Alien, und
Genau.
da, hier, guck mal, jetzt drücken sie auf den
Und
Knopf.
dann ballern die nachher
Ja,
rum.
und ja, übrigens, off-Text Liam Neeson, ne? Ja, ist toll, ne? Und nee, ist der erste Trailer. Da kann auch viel kommen. Aber wenn ich
Ja.
jetzt nach dem ersten Trailer gehe, was ich ja tun muss, ist das kein Film, auf den ich mich freue.
Und Yumik, einer unserer User, hat er ja noch geschrieben unter der News, dass es auch ein bisschen unglücklich ist, dass er quasi wieder das Du ist aus Thor Ragnarök.
Ja.
Was jetzt
Wo, wo,
quasi.
wobei, das hatte ich nicht so das Problem. Also, weil, ich weiß nicht, Chris Hemsworth irgendwie im Anzug ist halt was anderes als Chris Hemsworth im Hammer. Das fand ich.
Vielleicht findet er noch einen Alien-Hammer in ihm.
Das kann sein, ja. Wie gesagt, ist der Regie führt oder führte F. Gary Gray, der hat ja unter anderem Straight Outta Compton gemacht und den letzten Fast and Furious, Fast and Furious,
Und
ach
Verhandlungssache.
genau,
Verhandlungssache
Verhandlungssache,
ist
der
toll.
hat ein paar echt durchaus gute Filme in seiner Vita, ist, würde ich sagen, mehr so der Handwerker als der Künstler, kann also werden. Und ich wiederhole mich, auch den Film werde ich mir definitiv angucken. Ich mag Chris Hemsworth, ich mag Tessa Thompson, ich bin auch durchaus von den Men in Black angetan, außer es ist Men in Black 2, der ist nämlich Grundscheiße. Aber Men in Black International, ich finde, der Trailer hat es nicht geschafft. Also er wirkt so wie so schwebend, so zwischen das, was ihr bereits kennt aus Men in Black und was Neues. Aber er schafft es nicht, diese Trennwand zu durchbrechen, dass es wirklich nach wirklich neuen Ansätzen aussieht. Das schafft er nicht. Das Einzige, was halt anders ist, ist halt, dass sie irgendwie kaum Aliens zeigen, zumindest mit Trailer, und dass halt Will Smith und Tommy Jones nicht dabei sind.
Das stimmt, ja.
Glaubst du, die wird man vermissen?
Nee, glaube ich nicht, weil der dritte Teil ja irgendwie noch so in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, den fanden wenige wirklich richtig toll.
Ich fand den okay.
Ja. Und da war Tommy Lee Jones ja eh schon kein großer Teil
Wobei
mehr.
Josh Brolin hat ihn gut ersetzt, fand ich.
Ja, das stimmt, ja. Und Will Smith. Ja. Vielleicht haben die ja ein Cameo irgendwo. Vielleicht tauchen die ja ganz kurz
Ich
auf.
glaube, Tommy Jones hat kein Cameo. Ich glaube, da macht er nicht mit. Und Will Smith. Oh, ah. Wir werden sehen. Wie gesagt, Men in Black International, 13.6. startet er in den deutschen Kinos. Und wir haben noch zwei Filme vor uns. Und ich glaube, den ersten davon, der am 20.6. startet, den können wir, glaube ich, kurz abfrühstücken. Es ist nämlich das Remake eines Remakes.
Ja.
Es ist Grudge. Nein, Grudge.
Genau, früher mal The Grudge, jetzt ist nur noch Grudge, irgendwann wird es nur noch G-Punkt
Ja,
sein.
und im Original Yuon, oder? Yuon im Japanischen oder so? Yuon,
Ja,
ja.
genau. Also das Einzige, was mich interessiert an dem Film, ist der Regisseur. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Nicolas Pesk.
Oder Pesky oder so, ja.
Ja, genau. Weil der hat The Eyes of My Mother gemacht. Den fand ich wirklich gut. Aber ansonsten interessiert mich das einfach null.
Er hat auch diesen Film Piercing gemacht. Zudem kam letztens auch mal ein neuer Trailer raus, der auch noch keinen Starttermin hat. Der sieht aber auch interessant aus. Der war auch, glaube ich, Teil des diesjährigen Final Fantasy. Final Fantasy, Quatsch. Fantasy
Film
ja,
Filmfest,
genau.
ja.
Und der kam da wohl ganz gut an, dieser Piercing. Deswegen, ey, vielleicht kann es ja sein, dass der diesen Grudge so einen neuen Anstrich verpasst, ja. Aktuell, da es noch weder Bilder noch Trailer dazu gibt, kann ich nur sagen, es ist halt ein Remake vom Remake und es ist nicht gerade so, dass das erste Remake schon so toll war und es ist auch nicht so, dass das erste Remake so urzeitenlang her ist.
Genau.
Ja, deswegen ist das einer der Filme ganz klar, der wirklich so den Stempel bekommt, interessiert mich nicht und ich werde mir den auch nicht angucken. Also, das sage ich selten, wie du weißt.
Ja, das stimmt, ja.
Gut, wir hätten es fast geschafft, lieber Thomas. Aber
Ja.
weißt du was, wir beide, ja, wir geben jetzt nochmal zum Schluss Vollgas.
Das ist eine super
Ich
Überleitung.
weiß.
Weil der nächste Film wird Ford versus Ferrari sein. Wie er bei uns, glaube ich, heißen wird, ja. Aber mehr weiß ich heute tatsächlich nicht.
Okay, pass auf, ich sag dir, wer den Film gedreht hat und wer die Hauptrollen spielen und dann kannst du mir schon sagen, ob du interessiert bist oder nicht. Also, Regie ist
Ja.
James Mangold.
Ja.
Du weißt, wer das ist, oder?
Ja, ich bin
Okay.
interessiert langsam.
Und die beiden Hauptrollen spielen Matt Damon und Christian Bale.
Okay, ich bin drin, ich gucke
Gut, das war unser Jahresvorschau. Nein, Ford versus Ferrari ist ein Biopic und es geht da um die legendäre Rivalität zwischen dem Enzo Ferrari, also dem Ferrari-Chef, und Henry Ford, glaube ich, ist es. Und die hatten in den 60er Jahren wirklich so eine Konkurrenz, vor allem halt bei dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Da haben sie sich jedes Jahr aufs Neue so einen Wettkampf geliefert. Und ich glaube, man kann den Film grob
Ja.
beschreiben als Rush, nur halt eben, dass da die Autohersteller im Fokus stehen und nicht so sehr die Fahrer.
Ah, okay. Weiß ich nicht, bin noch nicht
Was
überzeugt.
ist denn jetzt so? Weißt du, oh, ja, toll, guck ich mir, ah, ich weiß nicht, was
Ich glaube, ich müsste erstmal einen
Ja.
Trailer sehen und wenn der Trailer dann irgendwie doch fetzig
Pass
ist,
auf,
dann
ich
habe
weiß, wie
ich
ich dich
Bock drauf.
überzeugen kann. Pass auf.
Ja.
Ford vs. Ferrari in Space.
Okay, gut, ich bin dabei.
ich bin kein Autofan. James Mangold ist ein guter Regisseur, der aber auch hin und wieder mal daneben langt. Aber wenn man ihn lässt, hat man ja gesehen bei Wolverine, dann liefert der meist auch echt gut ab. Er hat ja auch diesen wunderschönen Todeszug nach Yuma gemacht oder Copland. Also durchaus ein fähiger Regisseur. Ja, Besetzung geht auch in Ordnung. Schau mal, was da so kommt. Bin aber durchaus angefixt.
Ja.
So, damit haben wir es geschafft, lieber Thomas. Das erste halbe Jahr. Wir werden dann das zweite halbe Jahr vermutlich so im Mai, Juni dann nachholen.
Ja, das macht auch Sinn, weil wir hatten vorher auch darüber diskutiert, aber viele Titel verschieben sich halt noch oder kommen noch dazu. Das heißt, wir wissen noch gar nicht so sehr, was im zweiten Quartal alles
Also, liebe
passieren wird.
Leute, auch sämtliche,
Im
ja,
dritten, vierten
sämtliche
Quartal dann.
Startdaten sind auch ohne Gewähr, außer, glaube ich, die im Januar. Da können wir schon sicher sein, dass die dann auch starten.
Ja, genau.
Ich hätte aber noch zwei Filme, über die ich mit dir gerne
Ja.
reden würde. Die haben nämlich noch kein
Ja.
Startdatum und es ist also bei dem einen ist sicher, dass er kommt und das ist The Irishman und das ist ja eine Netflix-Produktion, die vermutlich nur auf Netflix läuft oder sie spendieren ihnen so einen limitierten Kinorelease wie bei Roma und das ist der neue Film von Martin Scorsese, in dem er endlich mal wieder mit Robert De Niro und Joe Pesci zusammenarbeitet
Ah,
und es
ja,
ist
stimmt,
eines
ja.
der teuersten Netflix-Originals. Unter anderem werden die Neo und Pesci auch ihre jungen Abbilder verkörpern. Das heißt, sie werden das via CGI halt machen.
Genau. Mit der Technik von Benjamin Button.
Genau, genau. Und ja, Martin Scorsese, Pesci, De Niro. Klingt erstmal super, hat dann auch Gangstergeschichte. Was sagst du dazu?
Da bin ich sehr, sehr heiß drauf. Meinst du tatsächlich, der wird im ersten Halbjahr schon
Ich
kommen?
weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass Netflix so einen Publicity-Stunt machen wird wie dieses Jahr mit Cloverfield Paradox. Weißt du noch, bei Super Bowl
Ja,
kam der
ja.
erste Trailer und dann übrigens ist ab jetzt online. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich nicht,
Aber
nein, nein.
Netflix ist nicht dafür bekannt, dass sie ihre Filme irgendwie Monate vorher ankündigen. Es sind meistens immer so 3 Monate oder so. Und ich weiß auch nicht,
Ja.
wie weit jetzt fortgeschritten die Postproduktion ist, die ja sehr aufwendig ist, halt wegen diesen ganzen Digitaleffekten. Es würde mich nicht überraschen, wenn der halt kommt im Sommer. Wobei der Sommer ist vielleicht eher ungünstig für so eine Produktion, oder?
Deswegen, also ich weiß noch nicht, ob sie den tatsächlich so früh reinhauen werden.
Ja.
Mal abwarten. Ansonsten bin ich total heiß auf den Film, klar, Scorsese sowieso, aber auch der Cast. Und Joe Pesci ist dabei. Und ich bin großer Joe Pesci-Fan. Und er ist unzählige Male angerufen worden. Das ist übrigens auch eine Frage bei unserem Adventskalender aktuell. Wie oft er angerufen worden ist von Scorsese, bis er dann endlich Ja gesagt hat. Ich würde gerne mal diese ganzen Telefonate hören wollen. So, bitte, komm schon, mach doch. Nein, nein.
Kann es sein, dass
Und
das,
er ist wieder
kann es sein, dass du
dabei.
gerne Fragen
Ja.
stellst, worauf nur diejenigen die Antwort wissen, die in der Frage vorkommen?
Ja, genau.
Also, Herr Pesci, rufen
Und
Sie an, Sie können eine DVD gewinnen.
genau, Budget liegt bei 125 Millionen, habe ich gerade mal nachgeguckt. Das ist gewaltig für eine Netflix-Produktion. Und ich glaube, der Film wird liefern.
Ja.
Das wird ein großes Ding nächstes Jahr.
Er gehört schon, glaube ich, auch zu meinen Most Wanteds. Und ich habe es ja auch gesehen, wir haben ja im Adventskalender auch so eine allgemeine Most Wanted-Liste. Und das haben wir dann unter uns in der Redaktion halt via Voting entschieden, was da reinkommt. Und ich weiß noch, dass ich in diese Liste The Irishman dann aufgenommen habe und der Film düste innerhalb kürzester Zeit relativ weit nach oben. Ja, der stand bei uns sogar noch vor Avengers lange Zeit. Oder steht er immer noch bei den Most Wanteds?
Steht ja
Ja,
immer noch,
und
ja.
das, so Gangsterfilm, De Niro, Pesci und Scorsese, das ist so wie Gin und Tonic, weißt du, wie Spaghetti und Bolognese, das
Das
passt
passt
einfach,
einfach, ja, das passt einfach.
ich versuche ganz ehrlich, nicht zu große Erwartungen zu haben.
Ja, aber kann man, glaube ich.
Ja.
Doch, darf man.
Gut. Irishman, gut. Der nächste Film, der lief, glaube ich, schon in den britischen Kinos als limitierter Start und war sehr erfolgreich und kommt, glaube ich, in Kürze auch in den USA raus. Das ist eine Dokumentation von, und jetzt halte ich fest, Peter Jackson.
Ah, okay. Ja, ich weiß, was du
Ja,
meinst.
gemeint ist die Dokumentation They Shall Not Grow Old. Und diese Dokumentation hat durchaus was Besonderes und du kannst das bestimmt jetzt erklären.
Mache ich sehr gerne. Er hat überragende Wertungen bekommen in England. Ich glaube auch zu Recht. Und zwar geht es darum, dass Peter Jackson ganz viel Originalmaterial zum Ersten Weltkrieg geholt hat, aufgenommen hat in seinem Gesamtprojekt und um daraus eine Dokumentation zu machen. Und jetzt kommt das Besondere dabei. Sie haben es versucht, nachzukolorieren und zwar realistisch nachzukolorieren. Und wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und der Erste Weltkrieg wirkte immer auch, was man so alles bisher so kennt und gesehen hat, immer sehr, sehr fern. Und ich glaube, diese Dokumentation schafft die Brücke durch diese Farben, tatsächlich diese verlorene Generation von damals, diesen Krieg, diesen unmenschlichen Krieg präsent werden zu lassen, diese Bilder, die man sonst kennt aus den Schützengräben, real wirken zu lassen. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wenn ich diese Dokumentation gucke, dass sie mich danach lange Zeit noch beschäftigen wird und nicht loslassen wird.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich finde es sehr interessant, von der Thematik alleine her, weil wie du schon sagtest, dieser Erste Weltkrieg ist der Zweite Weltkrieg ist halt unglaublich präsent. Aber Erster Weltkrieg ist halt im Westen nichts Neues. und Battlefield
Genau.
1. Ansonsten war es das. Und ich bin auch gespannt, wie so eine Doku in 3D wirkt, tatsächlich. Und das 3D soll
Ja.
ja auch wirklich toll sein. Und außerdem wünsche ich mir von Herzen, dass Peter Jackson mal wieder einen Erfolg feiern kann. Und so wie es aussieht, zahlt sich seine Arbeit wohl hier aus. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Warner den hier auch in Deutschland ins Kino bringt. Aktuell gibt es dazu leider keine Infos, aber ich drücke die Daumen. Wobei natürlich die Frage ist, wie der hier ankommen wird. Glaubst du, das ist ein Film für die Multiplex oder eher fürs Arthouse-Kino?
Eher fürs
Ja.
Arthouse-Kino und selbst da wird er, glaube ich, ein kleines Publikum finden.
Ja.
Was natürlich schade ist, klar, weil gerade das 3D, wie du gerade schon angesprochen hattest, ja sehr, sehr gut sein soll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er in den großen Kinos läuft, da alle reinrennen und sich dann Bilder aus dem Ersten Weltkrieg angucken.
Ja, schade ist nur, dass,
Sollten sie
ja,
aber, sollten sie,
stell mir
ja.
gerade vor, der Film fängt an und er fängt an mit einem Off-Kommentar von Cate Blanchett. Ja, die Welt ist im Wandel.
Ich genau. Es gab den einen Ring und sie zogen
Ja, sie wurden
aus
alle
und oh.
betrogen.
Oh je.
Das kommt dann im, das kommt dann im, im, in der Fortsetzung zum Zweiten Weltkrieg, ja. Doch heimlich schmiedete Sauer, ich meine Hitler.
Genau.
Okay.
Eine,
Okay.
zwei.
Ja, gut.
Ah.
Ja, danke soweit. Damit hätten wir es durch. Zum Thema Serien reden wir jetzt auch nichts mehr, weil wir sind schon über 2 Stunden. Und das.
Da können wir noch einen eigenen Podcast
Oh, Halleluja.
ausmachen.
Okay, ja, ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Wobei, das klingt
Ja.
jetzt so, als wäre es mein Podcast, ist ja auch Schwachsinn. Ich bedanke mich beim Thomas, der ja schon weg ist. Ich bedanke mich beim Thomas, der ja schon noch da ist. Ich bedanke mich auch
Ja,
bei mir
sehr gern.
selbst, das muss auch mal sein. Ich nehme nicht an, dass dieser Podcast noch dieses Jahr erscheint, oder?
Weiß ich noch nicht. Wir sind gerade dabei, irgendwie zu planen, was wir alles so an Rückblicken und Specials jetzt zum Jahresende
Ja.
online bringen. Vielleicht passt da ja noch.
Also
Mal
wie
gucken.
gesagt, wir haben jetzt noch den 23. Dezember, noch ein paar Minuten, das heißt knapp 20 Minuten bis Weihnachten. ja, ich sag trotzdem nicht guten Rutsch, ich sag einfach vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was sind eure Highlights oder Most Wanteds des ersten Halbjahres. Schreibt uns auch gerne rein, was ihr gar nicht sehen wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich übergebe an dich, Thomas.
Genau,
Ja,
übergebe dich mal.
übergeben, ja.
Genau, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare vielleicht auch Filme, die wir vergessen haben, wo ihr sagt, so, das ist mein Most Wanted, wieso habt ihr den nicht erwähnt?
Weil er scheiße ist.
Dann macht das gerne. Genau. Wir schreiben dann auch gerne was dazu und ansonsten bis zum nächsten Mal.